Hallo Eko.
Hallo, grüß dich.
Wie geht's dir erstmal?
Nur mal sehen, frag mich am Ende der Sendung nochmal.
Sehr gut, die Frage schieben wir nach hinten. Erstmal alles Gute zur Deutschen Einheit. Wir zeichnen heute am 4. Oktober auf. Kleines Learning für mich gestern in der Recherche war, Gnade mir als 93 Geborener, der Tag der Deutschen Einheit vor 1990 war tatsächlich am 17. Juni. Das fand ich dann schon interessant, oder dass zumindest der westdeutsche Nationalfeiertag auf ein ostdeutsches Ereignis zurückzuführen ist.
Naja, das tut mir im Prinzip leid. Also für dich, ich habe ja 4 Kinder.
Ja.
Mein ältester Sohn ist auch Jahrgang 93.
Ja.
Ich weiß jetzt natürlich nicht so genau, wo du zur Schule jagen bist.
Zehlendorf.
Aber eigentlich hättest du das im Schulunterricht, im Geschichtsunterricht lernen müssen.
Da kommen wir schon echt zu einem fiesen Punkt, weil ich lerne es jetzt gerade auch nochmal neu, meine Freundin ist Geschichtslehrerin. Sie sagt halt auch, also wenn sie halt noch Bundes- oder Teilungsgeschichte noch schafft in der 10. Klasse, ist gut. So, also Wiedervereinigung wird schon eigentlich nicht möglich und hatte ich auch nicht in der Schule. Also ich glaube, mein Geschichtsunterricht endete tatsächlich mit Entnazifizierung und dann war alles wieder gut.
Das ist wirklich sehr traurig, das höre ich natürlich immer wieder. Im Osten war es noch schlimmer, da war ja so in den 90er Jahren und teilweise noch in den Nuller Jahren programmatisch der Geschichtsunterricht abgeknüpft. Entweder weil sie keine LehrerInnen hatten oder der endete in der Regel nicht 45, sondern oft schon 33.
Oh.
Manchmal sogar schon nach dem Ersten Weltkrieg.
Nach dem Motto Machtübernahme und dann den Rest wisst ihr
schon. Oft auch schon mit 18, 19, weil... Naja, die Geschichte der Weimarer Republik ist in der DDR anders gelehrt worden, anders sind andere Narrative verbreitet worden, bestand vor allen Dingen aus einer Anhäufung von Lügen. Und der 17. Juni 1953, der Volksaufstand vom 17. Juni 1953 in über 700 Orten, über 1 Million Menschen haben sich im Zeitraum zwischen 11. und 12. Juni und 21. und 22. Juni daran in der ganzen DDR beteiligt. Ging um freie Wahlen, um Demokratie, um Freiheit. Letztendlich, was damals selbstverständlich natürlich war, auch um die Wiederherstellung der deutschen Einheit. Niemand hat 1953 geglaubt, dass die Teilung Deutschlands noch Jahrzehnte dauern wird. Das war für niemand vorstellbar, hatte auch niemand vorgesehen. Und nach der Niederschlagung dieses Aufstands hat dann der Deutsche Bundestag beschlossen, diesen Tag zum Feiertag zu erklären. Das ist dann 1954 das erste Mal gefeiert worden, als Tag der Deutschen Einheit. Das ist dann später sehr umstritten gewesen, ob es eigentlich wirklich ein Kampf für die deutsche Einheit war. Daran sieht man sehr gut, wie Wissen verloren gehen kann. Sagte er eben, das war natürlich selbstverständlich, dass es da um Einheit ging. Ich rede jetzt über die 70er und 80er Jahre in der Bundesrepublik. Ja. Schon dort war das umstritten im Zuge der Entspannungspolitik, im Zuge der neuen Ost- und Deutschlandpolitik, der sozialliberalen Koalition. Kam es in den 70er Jahren immer wieder zu Debatten, diesen Feiertag abzuschaffen, weil man sagte, ja, wir können jetzt schlecht mit der DDR verhandeln, mit Moskau verhandeln und gleichzeitig diesen Tag feiern. Es ging so weit, dass 1978 zum 25. Jahrestag des Volksaufstandes die Deutsche Bundespost zwei Wertmarken vorbereitet hatte, gedruckt hatte zum 25. Jahrestag des 17. Juni und die ist dann aus Deutschland politischen Erwägungen nicht ausgeliefert worden, sondern wieder vernichtet worden.
Ach.
Ich habe ein Buch mal gemacht vor 20 Jahren oder so, da bilde ich diese Briefmarke auch ab, wie sie schon sozusagen grafisch gestaltet war und alles vorbereitet war und dann sie aus höheren Erwägungen vernichtet worden. Also das gehört eben auch alles dazu. Und dann gab es halt alljährlich, in den 70er Jahren auch nicht jedes Jahr, aber dann in den 80er Jahren, als Kohl an die Macht kam wieder, alljährlich am 17. Juni eine Gedenkstunde im Deutschen Bundestag und da redeten dann übrigens immer Männer, immer alte Männer. Heute würde man sagen alte weiße Männer, und erzählten etwas über den Aufstand und die deutsche Einheit und wie es so weitergeht. Ich hörte das auch schon als kleiner Junge, wunderte mich immer, wenn die über Deutschland redeten. Ich saß ja da hinter der Mauer, war schon als relativ kleiner junger Mensch sehr, sehr politisch interessiert. Ich schwänzte die Schule, um Debatten im Deutschen Bundestag mir anschauen zu können.
Im Westfernsehen?
Im Westfernsehen.
Das haben deine Eltern, die ja, soweit ich weiß, sehr auf Linie waren mit der Partei, zugelassen oder nach dem Motto, der Junge muss sich ja auch politisch vom kleinen Klassenfeind mal bilden? Oder
naja, wie wurde das dann kommuniziert? Die haben natürlich nicht gewusst, dass ich den Schulunterricht deshalb schwänze, weil sie ja nicht da waren. Aber ja, bei uns zu Hause wurde Westfernsehen geschaut. Klar, wir waren in Berlin. Also das waren nun wirklich die besonderen Dogmatiker, die ihren Kindern und sich selbst verboten haben.
So weit ging es nicht.
Bei mir zu Hause nicht. Nein. Mein Vater hat sogar anderen Genossen gesagt, die ihren Kindern verboten haben, Westen zu gucken. Also hört mal auf, die werden auf jedem Schulhof ausgelacht.
Ja.
Außerdem sind doch Fußballfans, also wenigstens Westfußball Fußball schauen. Bei uns wurde um 19 Uhr heute geschaut, um 19.30 Uhr aktuelle Kamera und um 20 Uhr Tagesschau. Tag für Tag für Tag, jeden Tag war das gleiche Programm. Mein Vater war da eben auch sehr interessiert und selbstverständlich war ich auch dabei. Und auch mit den Bundestagsdebatten. Ich bin als kleiner Junge, ich fand abgehauen von der Schule, habe mir das angeschaut, fand das total spannend, habe kein Wort verstanden. Aber irgendwie habe ich begriffen, irgendwie das ist, das scheint irgendwie so was mit Meinungsfreiheit zu tun zu haben, mit Demokratie. Das fand ich irgendwie total spannend. Wie gesagt, obwohl ich nichts verstanden habe, ich freute mich immer besonders, wenn Wehner oder Strauß oder so eine Typen redeten, da ging es dann richtig zur Sache und da fielen dann auch Worte, die bei mir zu Hause verboten waren und so, das fand ich alles total spannend.
Würdest du sagen, das hat auch zu deinem späteren Rebellentum auch in deiner Biografie beigetragen, dieses Guckloch in den Westen und in die freiheitliche Debatte zumindest?
Also ich komme gleich darauf zurück, ich wollte jetzt nochmal den Bogen schließen mit dem 17. Juni und dann am 17. Juni 1990 ist als letztes Mal der Feiertag als gesetzlicher Feiertag gefeiert worden. Im Westen war das sowieso mittlerweile nur noch eine sozialpolitische Errungenschaft, ein schöner freier Tag,
mitten im Sommer auch,
frei im sonnigen,
super für einen Nationalfeiertag.
Sonnigen Juni, der hatte aber praktisch keine politische Bedeutung mehr. Am 1990 hat dann Manfred Stolpe da die Festrede gehalten. Ich fand das immer falsch, dass der Feiertag abgeschafft worden ist. Und warum? Der 3. Oktober, was symbolisiert der? Der symbolisiert, okay, die deutsche Einheit. Aber was passiert da am 3. Oktober? Die ganze Revolution von 1989 war eine Revolution, eine Gesellschaftsrevolution, eine Revolution von unten, eine Revolution eines kleineren Teils der Gesellschaft, die ein System zum Einsturz brachten. Das heißt, das war eine gesellschaftliche Entwicklung. Und am 3. Oktober hat aber der Staat etwas vollzogen, was die Gesellschaft vorbereitet hat. Und insofern haben wir eigentlich den 3. Oktober als einen Tag, der gewissermaßen eine technokratische Handlung eigentlich befeiert. Und ich fand das immer falsch. Zumal dieser 3. Oktober, manche mögen sich fragen, warum eigentlich? Das war ja gar nicht, das war ja bis kurz ein paar Wochen davor gar nicht klar, wann es zur deutschen Einheit kommt. Viele wissen auch gar nicht, wie schnell das alles ging. Noch im Februar sagte Helmut Kohl, der damalige Kanzler, die Einheit kommt viel schneller als alle glauben. Da kam der gerade aus Moskau zurück. Mhm. Und dann sagte er, die kommt wahrscheinlich schon 1995. Und dann sind alle total in Ohnmacht gefallen. Spinnt der schon 95? Mhm. Und dann zwei Monate später hieß es, naja, vielleicht schon 94. Also da gab es eine unfassbare Dynamik und das wurde immer, rückte immer weiter ran. Und am Ende ist der 3. Oktober ausgewählt worden. Warum? Der Kohl und die CDU wollten nicht mehr, dass es nochmal einen 41. Jahrestag der Gründung der DDR gibt, am 7. Oktober. Die wollten sozusagen da diesen Tag davor setzen und so ist es dann zum 3. gekommen. Im Einigungsvertrag, wenn man den genau liest, sieht man auch, dass da noch ein anderer Tag vorgesehen war. Da geht es nämlich sozusagen um die Länderbildung, 14. Oktober und so weiter und so fort. Ist also alles ganz interessant. Jedenfalls ist dieser
Tag... Mit anderen Worten, aber auch der 3. Oktober ist ein reiner Zufall.
Ist ein totaler Zufall.
Da wurde halt der Vertrag unterschrieben und dachte, ach komm, dann nehmen wir
den. Genau, ist ein technokratischer Tag, passt vielleicht auch zu Deutschland, dass man eher den Staat feiert als die Gesellschaft. Also mir passte das nicht. Ich hätte mir lieber den 18. März gewünscht, der Tag, an dem die ersten freien Wahlen in der DDR waren, der Tag der 48er Revolution, also ein Tag der Gesellschaft, ein Tag einer Bewegung von unten oder...
48er sage ich nur einmal, werfe ich nur einmal ein für.
Genau.
Oder nicht den, historisch bewandert.
Oder den 9. Oktober, das war der Tag, an dem 1989 70.000 Menschen in Leipzig demonstrierten und der Staat nicht mehr eingriff, auf seine Gewalt verzichtete und demzufolge, das war der Tag, an dem die Revolution praktisch siegte. Es war unklar, wohin die Reise gehen wird, es war unklar, wie die DDR in Zukunft aussehen würde. Von deutscher Einheit redete niemand. Aber es war klar, es ist der Tag der Freiheit und die SED wird über kurz oder lang abdanken. Das war gewissermaßen das Signal, das von diesem Tag ausging, weil sie nicht mehr eingegriffen hat. Da konnte sie auch nicht mehr hinter zurück. Klar, sie hätte auch eine Woche später noch Panzer auffahren lassen können, aber das war auch schon damals klar.
Die Rückendeckung aus Moskau war ja auch weg, schon ab dem
Zeitpunkt. Genau, alle jubelten und so und so. Aber, und jetzt kommt nochmal der Punkt, den ich auch gerne sagen möchte, natürlich, ich war immer dafür, den 17. Juni als den nationalen Feiertag, gesetzlichen Feiertag für Freiheit und Einheit zu nehmen, weil eben der auch historisch besetzt ist. Tatsächlich, was viele nicht wissen, gibt es den 17. Juni immer noch als Gedenktag, als offiziellen Staatsgedenktag. Das geht auf eine Proklamation des Bundespräsidenten Lübcke von 1963 zurück. Mit anderen Worten, es gibt gute Gründe und auch einen guten Rahmen, alljährlich am 17. Juni der Freiheit, der Einheit, dem Mut der Menschen, die dafür eingetreten sind, vielfach zu gedenken und das auch ein bisschen abzufeiern.
Walter Lübcke war der der Joe Biden der 60er Jahre, der nicht öffentlich sprechen konnte einfach, ne? Will ich den richtig in Erinnerung gerade oder verwechsle ich den gerade mit einem anderen Bundespräsidenten?
Also von, das hast du schon richtig in Erinnerung, da gibt es so eine Platte, also, die Tempo herausbrachte, ja, und da sind so die witzigsten merkwürdigsten Versprecher von Lübcke drin. Ja. Ja, aber Lübcke ist an sich nicht wirklich eine Witzfigur gewesen, sondern Lübcke war auch jemand, der eine mittelschwere Belastung aus der Zeit des Nationalsozialismus hatte. Und insofern, klar, ich habe mir die Platte, als die Mauer fiel, auch bei 2001 sofort geholt, weil ich davon wusste und habe mich auch halb tot gelacht. Aber wusste natürlich eben auch immer, dass Lübcke an sich keine Schießbudenfigur ist, sondern eben ein manifester Ausdruck des 20. Jahrhunderts und der Belastung der deutschen Geschichte. Das wird heute mittlerweile auch so ein bisschen runtergespielt, und zwar deshalb, weil die SED-Propaganda aus Lübkes Mitläufertum, aus Lübkes Mitmachertum in der im Nationalsozialismus noch mehr machte, als tatsächlich da war. Also die machten aus ihnen dann gewissermaßen den Architekten des KZ-Systems, mhm, und so weiter. Das war er nicht, aber er war halt beteiligt, und das muss man auch beim Namen nennen, und das ist eben auch bezeichnend für die damalige Bundesrepublik. Das Beschweigen der NS-Zeit in den 50er, 60er bis in die 70er Jahre hinein gibt es ganz viele Skandale, und überall saßen natürlich die Nazis. Ja, die mussten ja auch irgendwo sitzen. Die Frage war nur, war das richtig, dass sie immer noch auf diesen Positionen saßen, in denen sie im Militär, in der Verwaltung, in der Politik, in der Wirtschaft saßen.
Justizwesen. Fritz Bauer sich erinnert und so weiter.
Genau, Fritz Bauer, gut, dass du das, den Namen erwähnst. Das ist für mich die wichtigste und eindrucksvollste Persönlichkeit der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte. Für mich sozusagen ein ganz großes auch Vorbild. Jemand, der sich einfach nicht beirren ließ, was links und rechts passierte. Fritz Bauer, Generalstaatsanwalt in Frankfurt, maßgeblich zuständig, dass es zu diesen großen, zum Beispiel Auschwitz-Prozessen kam. Er war derjenige, der fast im Alleingang, aber die Betonung liegt auf fast, wirklich einige maßgebliche Massenmörder und Täter der NS-Diktatur vor Gericht brachte.
Mit freundlicher Unterstützung des Mossad damals unter anderem auch. Oder was heißt freundliche Unterstützung? Er hat ihnen die Infos geliefert, weil er genau wusste, in Deutschland wird hier niemand einen Finger krümmen. Finde Fritz Bauer deshalb auch so spannend, weil ich glaube, an der Biografie man sehr gut die Kontinuität des Rechtsextremismus in Deutschland eben auch sehen kann. Und wir haben das ja vorhin gerade schon angerissen. Die Geschichtsunterricht endet sehr häufig, 45. Vielleicht schafft man noch die Potsdamer Konferenz, vielleicht schafft man sogar noch zum Mauerbau. Aber was mir immer doch oder im Nachhinein doch sehr sauer aufstößt, dass ich aus der Schule damals entlassen wurde mit diesem Gefühl, dann kamen die Alliierten, es gab die Entnazifizierung und dann waren wir wieder ein fröhliches Land. Also die, Max Scholleck nennt es die Wiedergutwerdung der Deutschen, die eigentlich bis heute immer noch sehr gerne erzählt wird, weil es natürlich auch eine schöne Geschichte ist und man da aber doch sehr, sehr schnell ausblendet, wie lange sich dann doch das Nazitum eigentlich weiterhin in Deutschland gehalten hat, was wir unter anderem vielleicht jetzt eben auch in so mancher Wahlentscheidung sehen.
Naja, weißt du?
Ich spüre dezenten Widerspruch gerade bei dir.
Ja, mich stört deine Sprache.
Oh, okay.
Das ist dir wahrscheinlich nicht bewusst, das ist den meisten nicht bewusst. Wenn wir für die Zeit nach 1945 reden, ist es schwer möglich, von Deutschland zu reden.
Ja, ich habe explizit von Westdeutschland tatsächlich.
Nee, hast du nicht. Du
ich habe hab, hab nicht
explizit,
gesagt. Das
stimmt, explizit ja. Deutschland gesagt.
Ja, das stimmt.
Ich weiß, ich sage das häufiger in Interviews und Podcasts und sonst wie. Und dann natürlich ist mein Gegenüber dann manchmal so ein bisschen pikiert. Ich verstehe das auch. Ich will niemanden vorführen.
Nee.
Ja, sondern es ist, glaube ich, in der öffentlichen Sprache, gerade wenn wir über Gegenwart, aber auch über die Vergangenheit sprechen, eben auch wichtig, dass wir uns und der einer möglichst präzisen Sprache auch bewusst werden. Das ist nicht immer möglich, ist mir vollkommen klar. Ich schludere auch manchmal rum oder benutze Begriffe, die mir eigentlich im Nachhinein nicht gefallen. Aber es gibt eben, und das sage ich als jemand, der nun wirklich nicht im Verdacht steht, irgendwie die SED-Diktatur verharmlosen zu wollen oder verniedlichen zu wollen oder schönreden zu wollen, aber es gibt eben doch maßgebliche Unterschiede im Umgang mit dem Nationalsozialismus zwischen Ost und West. Das muss man einfach ganz klar sagen. Das sind vor allen Dingen Unterschiede struktureller Art, in dem bestimmte Strukturen, die im Westen gewissermaßen aus der Weimarer Republik, sogar aus der Nazizeit kommend fortwirken konnten, in der Wirtschaft, im Finanzwesen, in vielen anderen Rechtsbereichen, die man sich anschaut. Und das ist in der DDR doch programmatisch sozusagen abgebaut worden, zerstört worden, durch andere Strukturen ersetzt worden. Und das hatte eben auch zur Folge, dass andere Personen dort das Sagen bekommen haben. Und diese Rede von dem antifaschistischen Deutschland, also wie sich die DDR ja selbst bezeichnete, ist höchst problematisch, weil es natürlich auch in der DDR überall Nazis gab und überall Faschisten. Und zwar nicht nur welche, die es früher waren, sondern die es auch geblieben sind. Und trotzdem gibt es sehr klare Unterschiede zwischen Ost und West im Umgang mit dem Nationalsozialismus, mit dem Faschismus, das muss man ganz klar sagen. Das wäre so eine eigene Sendung, aber ich will auf etwas anderes auch nochmal abheben, was vielleicht vielen nicht bewusst ist. Ich selber bin übrigens kein Freund des Begriffes von Rechtsextremismus. Mhm. Ich spreche entweder von Faschismus, von Neofaschismus und vor allen Dingen von Rassismus. Mhm. Ich finde es unsäglich, dass der Begriff Rassismus praktisch in unserem öffentlichen Diskurs nur in einem bestimmten politischen Milieu vorkommt. Dabei ist das meiste, worum wir heute kämpfen, hat etwas mit Rassismus zu tun, der aus den Jahrhunderten zuvor herkommt, von dem die ganze Gesellschaft, ganz Europa betroffen ist. Das ist nicht das Vorrecht von einer kleinen radikalen Gruppe irgendwo am Rand, sondern es ist etwas, was unsere Gesellschaft bis zum heutigen Tag strukturiert, bis zum heutigen Tag prägt, was durch alle von uns, die wir sozusagen weiß sozialisiert worden sind in Deutschland oder in Europa betrifft. Und das muss man sich eben bewusst machen. Das hilft nicht, da kommen wir nicht weiter, indem wir solche Begriffe umschiffen oder sie irgendwie vor allen Dingen immer den anderen anhängen wollen, sondern es ist auch ein Teil unserer Identität, unserer politischen Sozialisation. Damit muss man sich das klar machen, um das nochmal in eine andere Ebene zu führen, um das Ausmaß dessen alles deutlich zu machen, bis weit in die 70er Jahre hinein. Das haben alljährliche Erhebungen von demoskopischen und Instituten ergeben, waren 25-30% der deutschen Bevölkerung. Das wurde natürlich nur in der Bundesrepublik erhoben, aber in dem Falle kann man sagen, das kann man auch auf die DDR übertragen, weil es waren ja keine anderen Menschen, der Meinung, dass der Nationalsozialismus eine gute Sache war, die nur schlecht ausgeführt wurde. Insbesondere die Sache mit den Juden,
ja.
Das war irgendwie vielleicht ein bisschen übertrieben. Das sind Erhebungen gewesen. Die betrafen auch einzelne Führer, Hitler, Göring. Das waren Leute, die teilweise also ein Ansehen Jahrzehnte danach hatten. Und so eine Untersuchung gab es auch in den 90er Jahren. Und das war ungebrochen so. Also ich rede hier vom Fünftel bis ein Viertel der deutschen Gesellschaft. Und da waren das mittlerweile gesamtdeutsche Erhebungen. Und da kam das immer noch durch, dass der Nationalsozialismus, na ja, und der wollte doch nur was Gutes für die Deutschen und was dann alles da so dahinter stand. Und wenn wir uns heute unsere Gesellschaft anschauen, die weit über die AfD hinaus von in einem relevanten Anteil der Bevölkerung von völkischen Grundannahmen geprägt ist, bis hin zu Euthanasiefantasien und anderes, was es alles gibt, worüber nicht geredet wird und was alles immer sofort brüst zurückgewiesen wird, obwohl es längst immer wieder gezeigt worden ist, wie relevant das für unsere Gegenwart ist und damit auch für unsere Zukunft, dann ahnt man zumindest, wo das herkommt und wie tatsächlich unbewältigt im Sinne von nicht über sozusagen, also nicht bewältigt in dem Sinne, dass die entsprechenden Schlussfolgerungen gezogen worden sind in allen Teilen der Gesellschaft.
Oder umständlich nicht mal ausgesprochen wurde.
Genau.
Also die Debatte am Küchentisch lief ja nicht darauf hinaus, dass man sich von früher erzählt hat, soweit ich weiß.
Na, das ist auch ganz unterschiedlich, ja. Aber gerade am Küchentisch, gerade am Armutstisch sind diese ganzen Erzählungen natürlich auch vital geblieben.
Ja.
Du willst doch nicht sagen, dass der Opa Nazi war.
Ja, ja,
nur weil er da im Osten gekämpft hat oder weil er da irgendwelche. Ja. Das ist doch. Es wurde ja auch nicht gesagt. Waren ja auch keine Täter. Und wenn du heute in unsere Gesellschaft fragst, alle sind irgendwie der Meinung, dass ihre Vorfahren praktisch so wie Scholz waren und Juden beherbergt hätten und so weiter und so fort. Also da findet auch eine Exkulpierung der eigenen Biografie, der eigenen Vergangenheit, der eigenen Familie statt. Unerträglich.
Ja.
Und
ja.
Das, was mit dem Nationalsozialismus passiert, passiert natürlich mittlerweile auf einer anderen Ebene, weil es eben in jeder Hinsicht auch eine andere Ebene ist mit der SED und der Kommunistischen Vergangenheit ganz genauso.
Ich finde es sehr, sehr spannend, was du auch gerade sagst, weil es mich sehr frappierend an den Umgang mit der Stalin-Diktatur erinnert in Russland, wo ja, ich glaube, weit über 50% immer noch der Meinung sind, Stalin sei eigentlich ein großer Mann gewesen und die Säuberungen, die es damals gab, die hätten ja den Verbrechern und den Verrätern gegolten, aber die einfache Bevölkerung sei nicht betroffen. Verweise auch an der Stelle an ein Interview mit Nikolai Epleel, dessen Buch wir, glaube ich, beide gelesen haben und wir beide sehr geschätzt haben. Ich fand es, er ist unfassbar gut geschrieben, also historisches Buch, was sich schnell wegliest, findet man auch nicht so häufig. Baue ich mir selber gerade eine schöne Brücke zu deinem Buch, Freiheitsschock, was auch hier vor mir liegt und ich die letzte Woche in mich hineingefräst habe in einem Rekordtempo. Ich fand eine Stelle sehr spannend, relativ am Anfang noch. Ich glaube, es ist Seite 47, 48, wo du sozusagen noch in deinem biografischen Teil bist. Kurz zur Einordnung, es gab damals zwei Möglichkeiten der Wiedereingliederung der DDR in die Bundesrepublik. Ich glaube schon, Wiedereingliederung ist an dem Punkt wahrscheinlich ein schwieriges Wort, du wirst es wahrscheinlich gleich um die Ohren hauen. Es gab nämlich einmal die Möglichkeit nach Artikel 23 des Grundgesetzes, die dann auch eben vollzogen wurde, oder halt eben nach 146 Grundgesetz, die eine Neuverfassung des Grundgesetzes auch dann bedeutet hätte. Du schreibst da halt was sehr Interessantes, und zwar die naiv-romantische Vorstellung lautete etwa, wir demokratisieren erst einmal den Staat und die DDR-Gesellschaft, bringen sie wirtschaftlich auf Höhe, mithilfe der Bundesrepublik, und gehen dann auf Augenhöhe in die Einheit. Damals lachten uns alle aus, heute lache ich über alle, die uns auslachten, und lache noch lauter über unsere Naivität und den fehlenden Willen zur Real- und Machtpolitik. Mit anderen Worten, zum Glück waren wir eine winzige Minderheit, wir waren genauso dumm und blickten nicht durch wie unsere politischen Gegner von einst und jetzt. Hätte sich unser Modell durchgesetzt, wir wären krachend gescheitert und bestenfalls in ungarischen Verhältnissen mit einer starken Oligarchie aufgewacht. Es ist ein bisschen deprimierend, wenn du deine, ich sag mal, optimistische Idee von damals im Nachhinein so negativ bewertest. Verstehst du sozusagen die Fragezeichen, die sich in mir aufgestellt haben, als ich diesen Satz gelesen habe oder diese Passage?
Nee.
Es wirkt ein bisschen so, als hätte es eigentlich keinen guten Weg gegeben, die DDR mit der Bundesrepublik zusammenzuführen. Über Artikel 23 kann man sich jetzt trefflich drüber streiten, ob es funktioniert hat. Ich würde sagen, wir leben halt gerade, dass es Erdebene auch so eine vorprogrammierte Enttäuschung gegeben hat. Ich glaube, du zitierst ja Dahrendorf an der Stelle, der auch halt sagt, dass Revolutionen immer zu einer Enttäuschung im Nachhinein führen, weil sich das Ideal nicht einstellen wird. Jetzt, wenn ich dich so verstehe, hätte allerdings dieser Plan, den du ja damals hattest, der ja dann, wenn halt dann eher auf 146 Grundgesetz beruht hätte, wie du halt eben sagst, in ungarischen Verhältnissen geendet. Mit anderen Worten, was wäre denn jetzt der richtige Weg gewesen im Nachhinein?
Also, ich habe ja dieses Buch aus mehreren Perspektiven geschrieben. Es gibt die Perspektive des Historikers, der mit seinem empirischen und theoretischen Wissen, was ich mir über viele Jahre und Jahrzehnte angeeignet habe, auf Entwicklungsstrukturen, Prozesse, Personen schaut. Dann ist es der Autor, der als engagierter Bürger sich Sorgen macht um die Zukunft von Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und deshalb sagt, okay, ich will in diesen öffentlichen Diskurs eingreifen, ich nehme das Recht auf Meinungsfreiheit wahr, das Recht auf Widerspruch und werde natürlich auch den Widerspruch, der mir entgegenbranden wird, aushalten und damit produktiv umgehen. Und dann schreibe ich das Buch aber auch als zeitgenössischer Beobachter, als jemand, der anhand auch seiner eigenen Entwicklung und seiner eigenen Biografie, anhand von einigen markanten Punkten, die ich in diesem Buch immer wieder einflechte, gewissermaßen ganz persönliche Erfahrungen, Erlebnisse, Reflexionen mitteile. Da kommt dann natürlich eine Melange raus, die durchaus widersprüchlich sein kann, programmatisch sogar sein soll, weil auf eine widersprüchliche Zeit, auf widersprüchliche Entwicklung kann man meines Erachtens nur mit widersprüchlichen Reflexionen antworten. Verschiedene Antworten bieten, die miteinander abwägen, in Diskursräumen miteinander verhandeln und dann vielleicht in politischen Räumen gegeneinander stellen und versuchen, Kompromisse auszuhandeln. Es geht nicht um Konsens, sondern es geht immer um Kompromisse in einer offenen Gesellschaft. Und ich war damals eben für diesen Weg über Artikel 146, Selbstdemokratisierung der DDR und dann in mittelfristiger Perspektive die Einberufung einer verfassungsgebenden gesamtdeutschen Versammlung. Die Mehrheit wollte etwas anderes, die Mehrheit wollte so schnell wie möglich zur Einheit, die Mehrheit wollte vor allem so schnell wie möglich die D-Mark. Und nun kann man Bilanz ziehen. Und meine Bilanz lautet, Die deutsche Einheit ist ein ganz großes Erfolgsprojekt geworden. Die deutsche Einheit ist längst vollendet. Die Debatten, die wir heute führen, die auch ich ja mitführe, ja. Das sind keine Debatten, in denen es mehr um die deutsche Einheit geht. Sondern
hat Scholz gestern Scheiße gelabert, als er gesagt hat, die deutsche Einheit ist noch nicht vollzogen?
Ja, ja, natürlich war das Unsinn. Dafür kann ich ja nicht, dass der Mann schlecht beraten wird in solchen Sachen. Ja, also das ist natürlich doch totaler Unsinn. Ja? Okay. Ich meine, auch was die Schleswig gestern da erzählte, das hätte sie irgendwie in ihrem gemeinen Kirchenkreis erzählen sollen, aber doch nicht als politische Rede, das ist doch peinlich. Okay. Jedenfalls, wir sind jetzt im 35. Jahr der Einheit. Natürlich ist die Einheit vollendet. Natürlich ist die, bei Einheit geht es immer um die staatliche Einheit. Wir wollen nicht, was wir vielleicht Anfang der 1990er Jahre noch dachten, dass alle gleich wären, dass alle einheitlich wären. Der Westen hat natürlich auch gedacht, okay, wir formen jetzt mal den Osten so, wie wir glauben, wie wir nach unserem Ebenbild, so wie wir glauben, wie wir sind. Nicht, ja, wie sie wirklich sind, sondern wie sie glauben, wie wir sind. Es musste natürlich alles schief gehen, das wurde dann irgendwann auch irgendwie begriffen. Die Einheit Deutschlands, die Einheit jeder freiheitlichen Gesellschaft, jeder offenen Gesellschaft, jeder Demokratie liegt darin, dass diese Einheit vieles ist und dass sie vieles aushält, dass sie divers ist. Und genau das sind wir. Und wir haben jetzt praktisch wie klassische Nationalstaaten Konflikte zwischen verschiedenen Regionen. Ich meine, geh nach Italien, geh nach, ja, Spanien, egal wo du hingehst, geh nach Norwegen. Du wirst immer diese Kontroversen zwischen verschiedenen Landesteilen haben.
Ukraine ist ein sehr leuchtendes Beispiel auch dafür.
Ukraine ist
das so. Das ist jetzt, ja, gerade sehr geeint, aber ja, das war ja auch davor,
genau,
nicht so.
Ja. Ja, ich meine, Putin hat jetzt sozusagen die Nation so richtig
zusammengespielt. Genau. Nation Building für Anfänger.
Ja. Also und so, ja, das hat man in den USA ein bisschen anders. Da war es ein bisschen blutig dann mal vor 150 Jahren. Aber das hat sozusagen ja eine andere Gründungsgeschichte. Aber das ist völlig normal. Aber jetzt schauen wir doch mal auf Deutschland und auf Ostdeutschland. Warum sind da manche der Meinung, dass das schiefgelaufen sei? Kann ich nicht erkennen. Es ist Deutschland ist heute bei allen Problemen, bei allem, was teilweise mich auch nervt, was ich unerträglich finde, Stichwort Hyperbürokratisierung, Zustand von Infrastrukturen, Bildungsnotstand, egal, also ganz zu schweigen vom Zustand der Digitalisierung unserer Gesellschaft, unseres Staates und.
Da gibt es ganz populistische Grenzschließungen aus Reflex vor rechten Gedankengut.
Alle laufen der AfD und dem BSW da hinterher und versuchen die noch zu übertrumpfen und merken nicht, dass sie in der Reproduktion deren Narrativen eher verlieren, weil man dann natürlich das Original wählt, ist vollkommen klar. Ist alles ganz, darüber kann man viel diskutieren. Aber nun schauen wir mal auf die Habenseite. Ostdeutschland ist heute eins der freiesten Regionen der Welt, so wie Deutschland eines der freiesten Länder der Welt ist. Es ist sozial gesichert. Es ist sozusagen, wenn man durch die Ländle fährt, in Ostdeutschland ein Schmuckkästchen, wie man sonst irgendwie früher aus dem Urlaub in Dänemark kannte, ja, wo man irgendwie da dachte, da gehen die hier auch nachts noch die Wege lang und putzen die alle. Ja, und wenn man das sich anschaut, ist alles unfassbar. Ostdeutschland gehört heute zu den wohlhabendsten Regionen in Europa. Also das ist eine Erfolgsgeschichte geworden. Das Problem ist nur, und das schreibe ich auch in dem Freiheitsschock, in dem Buch, das ist noch nicht überall angekommen. Ein Bild könnte man sagen, ja, die Menschen in Ostdeutschland, die sitzen in ihren fetten SUVs, ballern durch die Gegend und meckern, ja, und sind unzufrieden. Und das ist natürlich wichtig, darüber muss man reden. Darüber will ich mich auch nicht lustig machen. Da muss man analytisch drüber reden, was da eigentlich passiert ist. Aber es sind eben mitnichten, sozialpolitische oder Wirtschaftsgründe, die zu dieser Unzufriedenheit schon vor langer Zeit geführt haben. Mit anderen Worten, das, was die deutsche Einheit ursprünglich versprochen hat, blühende Landschaften, eine starke, aufstrebende Wirtschaft, einen freiheitlichen Staat, einen starken Rechtsstaat, all das ist eingetreten, all das gibt es jetzt auch schon länger in Ostdeutschland. Was es nicht gibt und was es auch nie geben wird, ist ein Versprechen, was Helmut Kohl und andere gemacht haben, nämlich, dass binnen kürzester Zeit Ostdeutschland das Niveau von Bayern oder von Hamburg oder von Baden-Württemberg erreichen wird. Und da kann man, glaube ich, heute relativ gelassen sagen, ja, das stimmt, das ist nicht erreicht worden und das wird Ostdeutschland auch nie erreichen.
Weil auch nicht, wenn man Intel-Fabriken in Magdeburg ansiedelt.
Auch dann wird das nicht erreichen, weil das setzt ja eins voraus, was aber irgendwie viele offenbar nicht so richtig auf dem Schirm haben, dass Baden-Württemberg, Hamburg oder wer auch immer, Bayern, dass die dann einfach mal die Handbremse anziehen und sagen, okay, wir bleiben stehen in unserer Entwicklung und warten, bis der Osten uns eingeholt hat, auf unserem Niveau ist. Die entwickeln sich ja auch immer weiter. Ja. Und deswegen kann ich immer nur sagen, ich verstehe diese Unzufriedenheit auch überhaupt nicht, weil der Vergleichspunkt kann ja nicht lauten, dass ich hier in Riesa schaue, wie geht's denn den Leuten in Paderborn, sondern dass ich eigentlich schaue, wie sah Riesa eigentlich vor 25 Jahren aus? Ein Dreckloch, alles kaputt, nichts funktionierte mehr. Und jetzt?
Wir sitzen hier in Berlin-Pankow, was auch nicht gut aussah, direkt als die Mauer aufging. Inzwischen. Genau. Ist es halt der Vorzeigestadtteil Berlins geworden.
Und natürlich mit auch vielen sozialen Ungerechtigkeiten. Ja. Also ich meine, wir sitzen hier in einem Haus mit, keine Ahnung, sagen wir mal 40 Parteien mit einem Hinterhaus und so, oder vielleicht 35, keine Ahnung. Und wir und eine andere Familie sind die Einzigen, die noch eine Ostbiografie haben. Ja, natürlich hat genau hier
dieser... Auch noch einen alten Mietvertrag aus der damaligen Zeit?
Ja. Wir haben, und auch die andere Mieterin, wir haben tatsächlich noch einen alten Mietvertrag. Ja.
Da reden wir nochmal, wenn die Mikrofone aus sind.
Ja, natürlich, dieser große Austausch, der stattfand, das ist alles kritisch zu betrachten. Das hat auch dem Klima nicht gut getan, gerade in den Städten, gerade hier so im Pankow, im Prenzlauer Berg, das muss man auch ganz klar sagen. Aber ich habe auch mal in London gelebt und anderswo. Wenn man Weltstadt sein will, dann muss man halt diese Dinge wohl oder übel eben auch in Kauf nehmen. Das ist in New York und in London und in Paris und in Barcelona und in Rom überall nicht anders. Also Berlin will ja auch immer irgendwie so eben nicht dieses Provinznest sein, sondern irgendwie eine große Nummer sein. Und dann gehört das eben leider auch dazu. Mir gefällt das nicht,
ist aber so. Ich würde da einmal tatsächlich rein, weil du auch selber halt schreibst, der Anteil von sozialen Transferleistungen in den Damen oder in wie sagt man denn jetzt richtig, in den ostdeutschen Bundesländern, ist schon nochmal signifikant höher. Insbesondere weil nun auch, vielen lieben Dank, weil nun eben auch aktuell Lebensmittelpreise extrem steigen. Du hast, glaube ich, in einem Taz-Interview auch sehr gut darauf hingewiesen, dass der finanzielle Druck für Unternehmen in Ostdeutschland nun mal nochmal höher ist, weil dort eben die Rücklage dann nicht im Zweifel immer da ist. Also gestiegener Energiepreis, der auf einmal ums 200-fache explodiert, kann von einem westdeutschen Unternehmen eher aufgefangen werden als von einem ostdeutschen Unternehmen.
Absolut richtig.
Siehst du nicht dort auch, zumindest in dem Punkt, also oder ich sag mal in meiner, also ich komme ja wie gesagt auch aus einer DDR-Familie und denke dann halt immer so oder versuche mir vorzustellen, wie jetzt ein alter Ossi drüber nachdenkt und sich denkt, okay, wir hatten keine Bananen und wir hatten keine Erdbeeren, aber wir hatten eine bezahlbare Wohnung, wir hatten genug zu essen, wir hatten künstlich abgesenkte Lebensmittelpreise, bei den Mieten ja letztendlich genauso. Ist es nicht nachvollziehbar, dass zumindest im allerersten Reflex man dann im Rückblick zumindest diesen Punkt als doch noch was in so ein bisschen paradiesisch wahrnimmt, weil nun mal eben das jetzt auch genau gerade Sachen sind, die wir hier jetzt im wiedervereinigten Deutschland gerade schmerzlich vermissen. Also insbesondere zum Beispiel bezahlbarer Wohnraum, der jetzt halt nicht irgendwo irgendwo JWD ganz weit draußen ist.
Also wenn ich heute beklage, dass es zu wenig bezahlbaren Wohnraum in Deutschland, insbesondere in den urbanen Ballungszentren gibt, dafür gibt es viele gute Gründe, dass man das beklagt, dass man das abartig findet, dass man sowieso abartig findet, wie mit Grund und Boden Profit
oder
gemacht wird.
Einen Volksentscheid durchführen, den man dann aber einfach ignoriert oder so ein bisschen
in die Schublade legt. Viele von diesen Dingen, ja, heute wird mit Wasser wird Profit gemacht, mit Wohnraum wird Profit gemacht, wie sonst was. Das finde ich alles auch unerträglich. Das sind für mich die Prinzipien dieses Systems, die ich inakzeptabel finde. Die führen mich aber noch lange nicht dazu, etwas besser zu finden oder gut zu finden oder auch nur verstehen zu wollen, was früher mal war und was in einem ganz anderen Kontext auch nicht funktionierte. Es gab in dem Milieu, in dem ich mich bewegte, das schöne Wort von Ruinen schaffen ohne Waffen. Die Billionmieten hatten zur Folge, dass wir eben in Ruinen wohnten. Oder man wohnte, wie Heiner Müller das sagte, in Fickzellen mit Wasseranschluss. Das waren sozusagen die Neubauten am Rande der Stadt, wo da zehntausende Leute in Postschließfächern untergebracht worden sind. Da haben sich viele natürlich dann
wohl... Arbeiterfachregal, glaube ich, war auch so.
Das war sozusagen der eher gebräuchlichere Begriff, ja. Aber ich habe ganz bewusst Heiner Müller zitiert. Das waren so für Leute, die so aus so Milieus kamen wie ich, in dem man sich bewohnt, natürlich ein absolutes No-Go in solche Wohngebiete zu ziehen. Viele haben sich da sehr wohl gefühlt. Da hatten sie Fernwärme. mussten nicht mehr selber heizen. Sie hatten irgendeine trockene Wohnung.
Mein Vater hat so eine Wohnung nie bekommen.
Ja, trockene Wohnung, Wasseranschluss, warmes Wasser aus der Wohnung. Ich meine, ich habe hier meine erste Wohnung in der Kollwitzstraße im Prenzlauer Berg besetzt. Das war eigentlich alles ganz lustig, weil wir waren da so im Hinterhof auf so einer Ebene mit einem Freund und einer Bekannten und das war wie so eine offene WG. Der hatte eine Dusche und ich hatte die Toilette und so weiter und so fort. Das war alles gut, aber es war natürlich letztendlich alles eine Katastrophe. Es war dreckig, es war laut, es war Ofenheizung und so. Aber wir hatten das und haben uns da wohlgefühlt. Wir wären nie auf die Idee kommen, selbst wenn sie uns Wasseranschluss gesperrt hätten und den Ofen rausgerissen hätten, irgendwie nach Marzahn oder sonst wo zu ziehen. Heute sehe ich das alles natürlich auch ein bisschen anders. Ich war jung, ich hatte keine Verantwortung, hatte keine Kinder. So wie du angefangen hast, Verantwortung zu bekommen, gerade für Kinder, waren diese Verhältnisse dann natürlich teilweise unerträglich. Aber warum erzähle ich das? Natürlich kann ich das verstehen, dass dann Leute auf einmal irgendwie sagen, ja früher. Früher war in der Rückschau von alten Menschen sowieso immer alles viel besser. Warum? Weil es alles übersichtlicher war, man wusste, wie man sich zurechtfindet, man wusste, wie die Dinge laufen. Heute in unserer Gegenwart weiß man das oft nicht, auch als junger Mensch nicht und als älterer verwirrt einen das auch. Ich stand in meiner DDR-Zeit ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht nur in Distanz zum Staat, nicht nur im Widerspruch und im Widerstreit zu dem mich umgebenden politischen System, zu meinem Elternhaus, sondern auch in einer deutlichen Distanz zur Mehrheitsgesellschaft, die ich als angepasst, die ich als desinteressiert, die ich einfach nur zum Kotzen fand, wahrgenommen habe. Und was soll ich sagen? Ja, da kann man mich jetzt schelten, wie man will, aber jemand, der gerne Auto fährt, der findet das auch merkwürdig, dass es Leute gibt, die nicht gerne Auto fahren. Ja? Und mich haben andere Dinge gestört und die haben mich teilweise so gestört, dieses mitmacherische Verhalten, dieses angepasste Verhalten, dass ich es wirklich widerlich fand, wie sozusagen nur um seine Ruhe zu haben und so. Und diese Distanz, die ich zu dieser Mehrheitsgesellschaft hatte, die ist ja nicht deshalb nur aufgelöst, weil nun auf einmal durch die Mauer fiel, wofür gerade diese Mehrheit gar nichts getan hat, sondern das war ein Geschenk für die. Die können das Geschenk nicht mal achten, trampeln mit den Füßen drum und jetzt soll ich das ernst nehmen? Mache ich nicht, sondern sage, ja, verstehe ich, damit kann ich aber nichts anfangen und suhlt euch doch in eurem Opfernarrativ und dass es euch so schlecht geht. Ich kann nur jedem raten, mach mal das Fenster auf, steck mal deinen Kopf raus, damit du mal aus deiner eigenen Duftwolke rauskommst und schau mal an, wie die Welt wirklich aussieht. Und dann kannst du nämlich begreifen, in welchen privilegierten Strukturen und Situationen du selbst lebst, obwohl hier nicht alles toll ist, aber ein Blick aus dem Fenster in die Welt hinaus sollte eigentlich besser sein als jede Medizin, funktioniert aber auch nicht, weil die meisten Leute aus irgendeinem Grund nicht bereit sind, irgendwie mal vorurteilsfrei in die Welt zu schauen.
Ja, oder tatsächlich, was glaube ich noch für meine Sozialisierung doch extrem wichtig war, eben Auslandsaufenthalte. Nicht, weil ich jetzt so viel Geld gehabt hätte oder meine Eltern, tatsächlich bin ich einfach irgendwie mit Rucksack gerne einfach losgezogen. Ich war auch in Kuba, also ich glaube, wenn man sich real existierenden Sozialismus mal anschauen möchte, sollte man dort wirklich mal hin. Allein schon ein Land mit zwei Währungen, was einfach komplett trennt zwischen Touristen, die Geld reinbringen und halt sozusagen alles andere. Wirklich ein faszinierendes Land im guten wie im schlechten Sinne. Und ich glaube, ich habe selten mich so sehr gewundert, wie wenn ich so klassische DDR-Platten in so einem Karibik-Umfeld auf einmal sehe. Das ist wirklich sehr grotesk. Ich weiß nicht, ob du mal auf Kuba warst, aber
ich weiß, was du meinst.
Ja, ja, es ist eine Eigenart dieser. Ich würde eine Sache noch gerne einmal eingrenzen. Du schreibst ja mehrmals auch in deinem Buch, Freiheit kann man nur in der Unfreiheit verleugnen. Bei Freiheit
Deluxe.
Verraten, pardon. Du hast bei Freiheit Deluxe mit Jagoda Marinic erzählt von Erfahrungen, als du dann in westlichen linksautonomen Milieus unterwegs warst, wie abwertend, arrogant Linke oder vermeintliche Linke von der Freiheit sprechen. Kannst du dann ein Beispiel nennen?
Ich hatte schon vor 1989, vor 1990 Freunde aus Westdeutschland, aus der Bundesrepublik, aus Westberlin, die mich zuweilen besuchen kamen im Osten oder uns. Oft passierte das nicht so häufig, weil die dann auch Einreiseverbot bekommen haben und so das Übliche. Und die Mauer stand und da gab es immer einen merkwürdigen Wettstreit. Jetzt muss ich nochmal eine andere Geschichte erzählen. Wenn ich zum Beispiel in Ungarn beim Trampen unterwegs war, dann bin ich ganz oft bei Westdeutschen eingestiegen ins Auto und mit denen rumgetrampt. Und dann kamen wir so ins Reden, die merkten, dass ich irgendwie ganz ähnlich tickte wie sie. Es waren ganz oft so softweiche Friedenslinke oder irgend sowas. Und wir haben so ähnliche Dinge gehabt, haben am Zeltplatz dann gesessen und Biermann gesungen oder Hannes Wader oder irgendwie so und waren so ganz nah. Und dann fing die irgendwann in Ungarn dann an, auf den Osten so ganz komisch zu schimpfen. Was dann komischerweise auch bei mir zuweilen zur Reaktion führte, dass ich anfing, den Osten zu verteidigen. Das ist mir ein paar Mal passiert, weil mir das irgendwie also weil ich mich persönlich auch angegriffen fühlte. Mhm. Weil es natürlich auch so die Frage stellte, naja, okay, also ich sagte erst, das ist alles scheiße und ich nannte ja die DDR nicht DDR, sondern es war eine Diktatur, das war Ostoid in Analogie zu Faschistoid, das war so eine Begriffsschöpfung, die wir gemacht hatten und so weiter und so fort. Also da gab es sowieso nichts, was wir gut fanden. Und trotzdem gab es die Situation, in der wir, oder ich, die DDR auf einmal irgendwie einen Schutz nahm für bestimmte Dinge. Im Ausland, im Gespräch mit westdeutschen Linken, aber softweiche Linke. Und meine, jetzt zurück nach Ost-Berlin, meine linksradikalen Freunde, die mich besuchen kamen, solange sie konnten, mit denen saßen wir also in der Kneipe. Und da waren die Gespräche, weil sie viel politischer waren und viel mehr an die politische Substanz gingen, ganz anders. Nämlich, ich beschrieb das, was ich erlebte in der DDR, knallhart, voller Hass, voller Ablehnung, voller Wut. Und die erzählten mir, dass das alles hier scheiße sei, das ist ja unbezweifelt. Und das so, die hatten ja dann auch immer noch so einen ganz spezifischen Jargon drauf, je nachdem aus welcher K-Gruppe oder aus welcher kommunistischen Ecke sie nun genau kamen oder welcher undogmatischen linken Ecke und so weiter und so fort. Aber hier drehte sich das, was ich eben aus Ungarn erzählte, um. Nämlich die fing dann irgendwann mir zu erzählen an, warum die DDR eigentlich besser sei als die Bundesrepublik. Und dann fing die an, wie Karl Eduard von Schnitzer zu reden, keine Arbeitslosigkeit, ihr habt alle ein Dach über dem Kopf, kick mal an hier, euer Brötchen oder Schrippe, kostet nur 5 Pfennig und all so ein Quatsch. Und dann bekamen wir uns regelmäßig in die Haare. Ja, so. Aber irgendwie blieb immer diese Grundsympathie. Nun fiel die Mauer, nun konnte sozusagen ich, meine Leute, meine Bekannten, meine Freunde im Westen, in West-Berlin und in der Bundesrepublik besuchen. Und nun passierte was ganz anderes. Ich lernte sie zum ersten Mal in ihren Milieus, in ihren Wohnmilieus, in ihren Lebensumständen kennen, ist vielleicht zu viel gesagt, aber erlebte sie dort. Da habe ich sehr schnell immer wiederkehrende Narrative, wie wir heute sagen, vernommen. Und eins, was mich am meisten erschütterte, war: Freiheit ist eine bürgerliche Chimäre. Freiheit ist etwas, was CDU und FDP als Propaganda vor sich hertragen. Und weil die das machen und diese verbürgerlichte SPD, lehnen wir das ab. Mhm. Kommt das für uns nicht in Frage? Und außerdem gibt es sowieso keine Freiheit. Wir sind hier geknechtet, wir bla bla bla. Dann kommt der ganze Schwall von linken Dogmen oder linksradikalen Dogmen, die dann so dazuzählen. Und ich hörte mir das an. Und konnte ehrlich gesagt auch jetzt außer meiner totalen Verwunderung zunächst auch nicht aus auch einer Überraschung und aus einer auch inneren Empörung gar nichts entgegenhalten. Und als ich aber merkte, dass das nicht einfach nur so ein dahingesäuseltes Tagesgespräch war, sondern dass das fest verinnerlicht war. Und ich merkte, das ist eben tatsächlich auch ein unfassbarer Hass auf all das, was mir immer wichtig war und immer wichtig bleiben würde. Nämlich auch Begriffe wie Freiheit und offene Gesellschaft, habe ich dann relativ schnell, übrigens auch letztendlich befördert durch einen längeren Aufenthalt im Ausland, der dann sehr schnell Anfang der 90er Jahre kam, 91, in London habe ich mich da sozusagen von diesen Gruppen und Personen, ohne dass ich da groß was tun musste, ferngehalten, mich entfremdet, konnte mit denen nichts mehr anfangen. Und ich merke das übrigens auch heute, wenn ich manchmal, ich werde ja auch manchmal irgendwie irrtümlicherweise in linke Kreise eingeladen und dann gehe ich da hin. Ja, und dann stelle ich fest, ich verstehe deren Sprache nicht und die verstehen auch meinen nicht. Wir reden aneinander vorbei. Und die würden, und wenn ich mich da, was ich nie machen würde, aber wenn ich mich da hinstellen würde und sagen, ich bin ja auch ein Linker, wie gesagt, was ich nicht machen würde, dann würden die mich auslachen.
Mhm. Würdest du dich dann einordnen, in welchem politischen
Feld? Ich ordne mich gar nicht ein. Ich stelle fest, dass das Bündnis Sahra Wagenknecht in mir einen Hauptfeind sieht. Ich stelle fest, dass die AfD in mir einen Hauptfeind sieht. Ich sehe, dass Faschisten wie die AfD mich hassen und dass Linke und Linksradikale, dass die junge Welt und sowas mich hassen, da kann ich nur sagen, okay, wenn die,
schon mal nicht,
wenn die alle mich so hassen, dann mache ich irgendwie nicht alles falsch. Ich sozusagen habe ein Freiheits- und ein liberales Staats- und Gesellschaftsverständnis, was ich halt an Leuten wie Václav Havel messe oder Ralf Dahrendorf oder Karl Raimund Popper, das sind meine und viele andere, die nenne ich ja auch in diesem Buch, das sind sozusagen meine Länder, das sind meine Fixpunkte, Hannah Arendt und andere. Da kommt es mir nicht darauf an, wer mich wie einordnet, wie ich mich selbst einordne. Und wenn dann doch mich jemand drängt und sagt, nun sag's doch, dann sage ich, ich bin ein Freiheitsmensch.
Ich werde dich hier nicht dazu nötigen, jetzt eine politische Wahlempfehlung abzugeben. Du sagst zwar auch, du warst ja einer von, ich glaube, noch nicht mal 5% damals 1990, die Bündnis 90 gewählt haben, also bestehend aus
3%.
Neuen Forum, 3% sogar nur. Fand ich sehr spannend, wie man da auch nochmal sehen kann, wie schlecht dann eben auch die Grüne Partei schon damals.
Die Grüne Partei war noch was anderes.
Die Grüne Partei war noch was anderes, aber das Bündnis 90 war ja,
also Bündnis 90 zumindest war,
mit denen vereinigt
war,
dann später.
Genau, Bündnis 90, das war eine Wahlvereinigung 1990, das hat eigentlich noch nichts mit dem Bündnis 90 später zu tun.
Und das hatte keinen ökologischen Anstrich damals.
Naja doch, das war der Zusammenschluss von drei Oppositionsgruppen, Neue Forum, was vielleicht jeder kennt, Demokratie jetzt, was damals auch entstanden ist, und die viel ältere Initiative Frieden und Menschenrechte, die bereits seit 1986 gab. Oder 85, 86, das sind die drei, die sich dann zum Bündnis 90 zusammengeschlossen haben, eben wegen 1990.
Prenzlauer Berg 8,5% immer.
Genau.
Höchster Stimmanteil.
Genau, also hier im Prenzlauer Berg, wo ich ja auch lebte damals, da fühlte man sich nicht ganz so verloren wie anderswo.
Ich frage deshalb so spitz, weil ich mich jetzt schon halt frage, wo siehst du denn, in welcher Partei siehst du aktuell die Ideale Hannah Arendts oder eines Dahrendorfs umgesetzt oder gelebt?
Gar keiner. Aber ehrlich gesagt, das habe ich auch noch nie. Ich habe mein ganzes Leben lang seit 1990 immer wieder das Gleiche gewählt, weil es für mich der einzige sozusagen Kompromiss war, den ich machen konnte. Natürlich gibt es nie eine Partei, die all das verkörpert, was man selber gerne hätte. Dann muss man schon die selbst wählen und die möglichst noch nach sich selbst benennen. Nur dann funktioniert das. Dann ist man aber ein Dogmatiker, dann ist man kein Demokrat, dann ist man kein Freiheitsmensch, und das sieht man auch jetzt an der Partei, die sich nach einer Person benannt hat. Das hat alles mit Demokratie, Freiheit, mit offener Gesellschaft überhaupt nichts zu tun. Da geht es sozusagen um die Ideen genau einer Person, und alle, die widersprechen, kommen erst gar nicht rein oder fliegen raus. Das ist sozusagen so. Und insofern war das für mich immer so ein Kompromiss. Und wenn ich eben heute sehe, dann wundere ich mich im hohen Maße, wie insbesondere die CDU, CSU auf die Grünen einhaut, als wären die der größte Feind unserer Gesellschaft. Und da sozusagen nehmen die ja im Prinzip dann eben auch sogar AfD und BSW in Schutz, wie man das jetzt auch aktuell in diesen Tagen hier sieht, dass hier öffentliche Kotaus erfolgen vor Wagenknecht, damit die mit ihnen gemeinsam eine Koalition bildet, wie gestern gerade der Brief von Kretschmer, Woidke und Vogt. Ja. Das ist für mich wirklich...
Aber der Sozialist Ramelow geht natürlich gar nicht da in Thüringen.
Das ist für mich natürlich unerträglich, was die da machen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Bodo Ramelow ein überzeugender und ein überzeugter Demokrat ist. Das ist gar keine Frage für mich. Wer das in Frage stellt, okay, dann weiß ich auch nicht mehr. Natürlich macht er nicht alles, was mir gefällt.
Der ist auch in einer Partei, die dir weiterhin sehr, mindestens suspekt ist. Das ist noch sehr vorsichtig formuliert.
Die ist mir zumindest angenehmer geworden, seitdem der Wagenknecht-Flügel da ausgetreten ist.
Okay.
Ich habe, was ich ja in diesem Buch auch zitiere, einen offenen Brief mal an Jan Korte geschrieben. Ja. Und ich habe auch mit anderen Funktionären der Linkspartei diskutiert, stand mit dem im Austausch und habe gesagt, wisst ihr, ich mache eurer Partei eigentlich immer zum Vorwurf, dass die SED sich damals nicht aufgelöst hat und ihr einfach weitergemacht habt. Denn das hat nicht nur Menschen wie mir, sondern vielen anderen es unmöglich gemacht, sich für linke Politik einzusetzen, weil ihr das usurpiert habt und dann sogar noch 15 Jahre später mit dem Namen die Linkspartei dann gewissermaßen zum Höhepunkt geführt hat. Ich finde das unanständig, und jetzt begreift die Möglichkeit, dass die Wagenknecht endlich aus eurem Laden raus ist und begründet ein neues, freiheitliches, offenes, demokratisches, linkes Parteienprojekt. Ich glaube, das ist etwas, was in Deutschland fehlt. Dazu gehört aber natürlich auch eine ganz klare Distanzierung von dem verbrecherischen Regime in Russland. Das, so wie man da anfängt rumzueiern, ist die Sache für mich sowieso erledigt. Und da sehe ich durchaus das Potenzial der Linkspartei. Aber offenbar fehlen denen die Ideen und offenbar fehlen ihnen auch aktuell das Personal dazu. Das muss man ganz klar sagen. Aber Bodo Ramelow steht für mich außerhalb sozusagen der Diskussion, ob das nun ein Demokrat ist oder nicht. Natürlich ist das ein Demokrat.
Er steht auch innerhalb seiner Partei sehr, sehr in der Diskussion. Also als er war ja, glaube ich, der einzige hohe linke Funktionär, der sich sofort nach dem Großangriff auf die Ukraine, es war ja nicht der erste Angriff, sehr glaubhaft dafür eingesetzt hat, dass dieses Land verteidigt werden muss und meinte, auch in so einer Situation bringt auch meine persönliche pazifistische Überzeugung nichts, was ich einen sehr mutigen Satz fand. Ja, und er hat unfassbaren Widerstand aber auch in seiner Partei bekommen.
Ne? Also, dass er dann später so ein bisschen relativiert. Aber konnte ich sogar innerparteilich fast verstehen. Aber jedenfalls ist es für mich vollkommen unverständlich, dass die CDU in Thüringen nach wie vor an ihrem Unvereinbarkeitsbeschluss festhält, mit der Linkspartei nicht zu reden, keine Koalition einzugehen. Und gleichzeitig werfen die sich der Wagenknecht vor die Füße, die hauptverantwortlich dafür ist und ihre Position und ihre Haltung, dass es überhaupt diesen Unvereinbarkeitsbeschluss gibt. Zumindest in Thüringen hätte man also da durchaus eben die Möglichkeit, und was man meines Erachtens als Demokrat eben machen muss, mit der Linkspartei, mit Ramelow zu sprechen und auszuloten, was möglich ist. Ich glaube, die Lösung kann nur sein, dass in allen drei Ländern Minderheitenregierungen kommen. Die sind anstrengend. Da muss man halt viel, muss man wirklich jede einzelne Sache neu verhandeln. Dafür gibt es viele Beispiele in Europa.
Wird sehr gefährlich, weil die AfD natürlich immer wieder mal die Chance nutzen wird, einfach mal zuzustimmen und damit die etablierten Parteien halt ein großes Problem zu bringen.
Ja, aber das haben die sich selbst zuzuschreiben. Das muss man einfach auch nochmal ganz deutlich sagen. Also es gibt Minderheitenregierungen überall in Europa, gab es auch immer, gibt stabile Demokratien, die das schon lange aushalten. Aber die CDU und die SPD haben sich das eben selber zuzuschreiben. Und da bin ich beim Ausgangspunkt deiner letzten Bemerkung. Wenn man die Grünen hinstellt als den Beselbub schlechthin, wenn man das AfD und BSW-Rede mitmacht und so tut, als wenn die Mutter aller Probleme sind, neben der Migration, die sowieso die Mutter aller Probleme angeblich sei, da muss man sich nicht wundern, dass man gewissermaßen den potenziellen Koalitionspartner praktisch killt. Und wenn man dann noch sozusagen so redet, als wenn die eben kein politischer Mitkonkurrent wären, sondern ein politischer Feind, dann mache ich mich auch selber koalitionsunfähig. Ja, und insofern hält sich da mein Mitleid mit diesen drei Figuren, Vogt, Woidke und Kretschmer, doch erheblich in Grenzen, weil, ich meine, wenn man die Rede von BSW und AfD mitmacht, dann manövriert man sich halt selbst in so eine Sackgasse und ich finde das gerade aus einer Demokratie-theoretischen Perspektive unsäglich. Und man muss sich ja mal fragen, wo soll das hinführen?
Du hast dich ja nun als Grünwähler bereits schon davor häufiger geoutet. Wir hatten gerade in einem Hauruck-Verfahren, dass die Grenzen dicht gemacht wurden, auch wenn ich jetzt hier eigentlich schon falsches Narrativ wiedergebe, weil Beispiel Saarbrücken, da gibt es, soweit ich weiß, 13 Straßen, die nach Frankreich führen, von der wird eine kontrolliert. Das ist eine reine populistische Maßnahme, meiner Sicht zumindest. Wie enttäuscht bist du von deiner Grünen Partei, die das unter anderem ja mitträgt gerade und auch aktiv nach außen trägt?
Naja, ich habe ja schon gesagt, das sind immer Kompromisse. Ich finde das erstaunlich. Ich finde vor allen Dingen auch erstaunlich, dass es innerhalb des demokratischen Spektrums der Grünen Partei so wenig parteiinternen Widerstand dagegen gibt.
Nur der Grüne Jugendbundesverband ist zurückgetreten, sogar aus der Partei raus. Ich glaube, 6 oder 7 Landesverbände sind geschlossen zurück und ausgetreten. Also
ich habe
schon einen kleinen Sturm.
Ich habe gerade ganz bewusst gesagt, innerhalb des demokratischen grünen Spektrums in der Partei. Ich habe das natürlich im Kopf. Ich sehe das mit diesen grünen Parteivorständen ein bisschen anders. Mhm. Weiß natürlich auch so wie du, dass diese Parteivorstände innerhalb der grünen Jugend nur alles andere als unumstritten waren, dass es da auch großen Widerstand gab und dass die mitnichten in der letzten Zeit Mehrheitsverhältnisse abgebildet haben. Deswegen habe ich das eben so ganz bewusst ein bisschen anders formuliert. Aber natürlich sehe ich auch, so wie die Grünen, dass man das sozusagen wir eine völlig neue Migrationspolitik brauchen. Aber die kann nicht auf Kosten der Menschenrechte gehen. Die kann nicht auf Kosten gewissermaßen eines menschlichen Miteinanders sein. Und ich war sehr enttäuscht vor ein paar Tagen über den Artikel von Cem Özdemir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Das war gruselig. Ja.
Dass ich dachte, ich lese nicht richtig, als er von davon sprach, wer einen wertvollen Beitrag leistet, ist willkommen und alle anderen sind nicht willkommen. Da habe ich ein anderes Menschenbild, da habe ich auch ein anderes Gesellschaftsbild. Ich finde das auch nicht richtig, dass ein Bundesminister, ein hoher Vertreter der Grünen Partei, gewissermaßen die Hälfte seines Beitrags mit seiner ganz persönlichen Geschichte seiner Tochter dort verbindet. Das ist wirklich Populismus pur. Damit kann ich nichts anfangen. Und wenn man jetzt mal in faschistische Foren schaut, faschistische Reaktionen, wo ja ganz anders, in einem ganz anderen Ton über Migrationspolitik und Migrationsprobleme bekanntlicherweise gesprochen wird, da wird neuerdings als Kronzeuge, dass sie ja richtig liegen, Cem Özdemir herangezogen. Das hätte er sozusagen natürlich wissen müssen, wenn er so einen Ton anschlägt. Ich finde das richtig, dass die Grünen in dieser Debatte eigene Punkte, eigene Positionen beziehen. Nur das ist keine eigene Position. Das ist etwas, was hier, was im Prinzip nachgeplappert wird, ohne ein konkretes Angebot zu unterbreiten, wie man es dann nun besser macht. Ja, und da muss man eben ganz klar sagen, diese Symbolpolitik mit diesen Grenzüberwachung, das ist natürlich total lächerlich. Und niemand anderes als die Polizei selbst, die Bundespolizei selbst, hat das ja offengelegt, indem sie gesagt haben, ja, es ist, wir haben einfach nur zu tun und es hat null Effekte.
Und wir haben die Leute eigentlich noch nicht mal dafür, die
genau.
wir dafür bräuchten.
Also insofern ist das für mich alles ein Riesenproblem. Und solange die demokratischen Parteien dieses Diktum von Horst Seehofer nicht endlich brechen, der ja sagte vor ein paar Jahren, die Migration sei die Mutter aller Probleme, solange wird das halt auch nicht besser werden. Denn alle tun gerade so, und zwar wirklich alle, vor einer Weile hätte ich noch gesagt, die Grünen nicht, aber mittlerweile muss ich sagen, ja, ein Teil der Grünen sind auch auf diesen, sind da umgeschwenkt, tun so, als wenn es ohne Migranten in unserem Problem auf einmal keine kaputten Brücken mehr geben würde, als wenn alle Züge der Bundesbahn pünktlich fahren würden, als wenn der Pflegenotstand gelöst wäre und so weiter und so fort. Es ist absurd. Wir brauchen, was wir brauchen, ist eine ehrliche und offene Debatte über die demografische Entwicklung Deutschlands. Das wird eine riesen Herausforderung, gerade in Deutschland in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und wenn man sich das bewusst macht, was das für eine Herausforderung ist, dann brauchen wir gewissermaßen auch eine andere Migrationspolitik, und die eben menschenfreundlich ist, die eben nicht nur nach hochqualifizierten Experten fragt.
Ja. Was für die betroffenen Länder gar nicht so cool ist, wenn denen permanent ihre Fachkräfte
abgesaugt werden. Das kommt ja alles noch alles hinzu. Und ich fand das ganz interessant, vor ein paar Tagen ist ja so eine Studie veröffentlicht worden, so ein globaler Vergleich, was sagen so ausländische Fachkräfte über ihr Land, in dem sie sich gerade aufhalten, und da wurden viele, viele Dinge abgefragt, und in fast allen Punkten war Deutschland letzter oder vorletzter, jedenfalls im unteren Drittel. Und mich hat am meisten beeindruckt, dass Deutschland bei der Frage im Ranking der freundlichsten Länder auf dem vorletzten Platz landete. Und das ist auch meine Wahrnehmung. Da ist es wirklich ein Riesenproblem. Und naja, muss man auch einfach mal sagen, hast du schon mal einen freundlichen Extremisten getroffen? Hast du schon mal einen freundlichen Faschisten getroffen? In der Regel haben die schlechte Laune. In
der das ist Teil der Maske, würde ich immer sagen. Also Maximilian Krah war sehr freundlich. So, er ist sehr charmant. Und dann sagt er halt drei Sätze und dann so,
genau. Aufpassen. Also ich meine, das ist dann Theater, ja. Aber in der Regel, ich denke jetzt auch mehr an die Typen, die man auf Marktplätzen sieht oder so, ja. Und und das fand ich, und da dachte ich irgendwie so, als ich das gelesen habe, mein Gott, das müsste noch mal mehr diskutiert werden in unserer Gesellschaft. Wenn andere unser Land so wahrnehmen, dann ist es doch noch mehr, als dass wir nur strukturelle, wirtschaftliche, soziale, politische Probleme haben, sondern offenbar haben wir noch ganz andere Probleme. Aber die Debatte wird halt nicht geführt, weil solche Debatten würden ja wehtun. Man müsste sich selbst in Frage stellen, und das ist eben auch in dieser Migrationsdebatte so. Warum hat die so eine Funktion, wie sie sie hat? Weil sie eben eine Blitzableiterfunktion hat. Man kann permanent alles auf die anderen, auf die sogenannten AusländerInnen, auf wen auch immer schieben, ohne sich selbst zu hinterfragen, ohne selbst auch sich nur bewegen zu müssen. Ja, und insofern ist das aber gleichzeitig auch ein Gebiet da kann man irgendwie nur schwermütig werden und da kriegt man auch irgendwie dann am Ende selber nur schlechte Laune, weil da gibt es irgendwie keinen Ausweg, weil die meisten Menschen sind nun mal so gepolt und so gestrickt, dass sie lieber den Balken im Auge des anderen suchen als den Splitter im eigenen.
Du hast den Brief an Jan Korte gerade angesprochen. Du forderst in diesem Brief unter anderem, oder du sagst ja auch sozusagen an ihm persönlich, ich habe nichts gegen Sie, Herr Korte. So, ich halte Sie für einen integren Mann und Sie haben, ich weiß auch, dass Sie sozusagen nicht in SED-Sprech verfallen. Und gleichzeitig sagst du aber auch, wir brauchen eine neue linke Partei. Jetzt bildet sie sich nun gerade eben mit dem BSW. Ich habe auch ehrlich gesagt die Sorge, dass sich viele Linke bauchschmerzend damit anfreunden, dass es jetzt nun mal halt so ist. Und das ist dann aber in vielen Augen wahrscheinlich die einzige Partei, die sich zumindest noch aktiv um sowas wie Umverteilung bemüht, wo ich glaube, ein ganz, ganz großer Schatz weiterhin noch liegt, den wir da heben könnten, gerade halt auch zur Befriedung der Gesellschaft. Siehst du gerade die Chance für die Gründung einer neuen linken Partei, insbesondere jetzt mit dem Austritt der Grünen Jugend?
Das weiß ich wirklich nicht. Was ich weiß, ist, anders als du das eben gesagt hast, dass BSW eben keine linke Partei ist.
Es war nicht meine Aussage. Ich fürchte, dass viele Linke sich damit arrangieren, nach dem Motto, da die Linke an sich ist jetzt bedeutungslos, die wird nicht mehr reinkommen, SPD, Grüne tun sich ohnehin vieles schwer mit, die noch als links zu bezeichnen. Na, dann wählen wir halt jetzt das BSW. Also ich kenne auf jeden Fall auch genug, die sich ein bisschen in diesen Duktus verfallen.
So laufen ja auch bestimmte Wählerwanderungen gerade. Die BSW hat schon sehr stark jetzt bei den Landtagswahlen von der Linkspartei auch profitiert, da abgezogen. BSW ist, wie gesagt, für mich keine linke Partei. Das ist für mich überhaupt keine Partei, ist für mich eine Sekte. Das ist für mich eine Partei neuen Typus, wie Lenin sie vor über 100 Jahren entworfen hat, zugeschnitten auf eine einzelne Führerfigur, militärähnliche Befehlsstrukturen, in der nur die Führungsgruppe, in dem Fall sogar nur die Führungsfigur, entscheidet, wer Mitglied werden kann und wer nicht.
Es knallt auch intern bereits ganz schön.
In Brandenburg gibt es 40 Mitglieder, in Thüringen gab es bei der Wahl 75, in Sachsen 85. Also ich meine, es ist keine Partei, es ist alles ganz schrecklich. Es wird natürlich noch zu Konflikten kommen, insbesondere dann, wenn es tatsächlich zu den von mir verabscheuten Koalitionen in den Ländern kommen wird, wenn die Führungsfiguren auf der Länderebene durch die Regierungsbildung und durch die Übernahme von hohen Regierungsämtern zu einer anderen Legitimation und zu einer anderen auch legitimatorischen Kraft kommen, dann werden insbesondere erwarte ich das von Frau Wolf in Thüringen, die ja eine ausgewiesene Sozialpolitikerin ist, die sich in der Landespolitik hervorragend auskennt, die, soweit ich das einschätzen kann, offenbar auch keine enge Freundin von Wagenknecht ist, sondern nee, da eher auf Distanz steht, die das vielleicht auch schon dreimal bedauert hat, dass sie da in die falsche Partei eingetreten ist. Aber nun ist sie mal da und wenn die dann erstmal, was weiß ich, was für ein Amt hat, Vize-Ministerpräsidentin ist oder Ministerin für Soziales oder so, dann hat die natürlich einen ganz anderen Background, mit dem die dann auch die Wagenknecht ganz anders herausfordern wird und kann und das wird dann zu Konflikten führen. Aber solange die alle gleich auf gleicher Ebene agieren, in der Russlandpolitik, in der Ukraine-Politik, in der NATO-Politik, in der anti-amerikanischen Politik, solange bleibt das eben das, was es ist, nämlich eine antifreiheitliche, antidemokratische Partei, eine Partei, die Deutschland aus der Westbindung herauslösen will. Und da ist es dann vollkommen egal, ob der Einzelne oder die Einzelne da nochmal ein bisschen anders tickt. Und insofern, wer die als eine Alternative ansieht, das ist so wie bei der AfD. Wer AfD wählt, wer eine faschistische Partei wählt, wer eine faschistische Partei unterstützt, der setzt sich dem Vorwurf aus, selber ein Faschist zu sein. Da kann man erzählen, was man will. Ich sehe das so und das ist mit dem BSW natürlich nicht anders. Das strategische Ziel von Sarah Wagenknecht besteht darin, Deutschland aus der Westbindung, aus der NATO herauszulösen und eine autoritäre Staatsverfassung zu errichten, die orientiert ist an dem leninistischen Theorem der Partei neuen Typus letztendlich eine Diktatur der Mehrheit errichten will. Da mögen mir nicht viele folgen, das ist mir auch egal, das ist das, was ich analytisch sehe. Und da muss jetzt das potenziell linke politische Milieu in Deutschland sich zunächst auch erstmal davon emanzipieren. Denn solange sie der hinterherrennen, weil sie glauben, okay, wir haben jetzt irgendwie nichts Besseres oder das ist irgendwie irgendetwas, was mit uns zu tun hat. Und es gibt natürlich die Schnittpunkte, zum Beispiel im Anti-Amerikanismus, zum Beispiel in der Russland-Nähe. Solange wird es wahrscheinlich kaum möglich sein, eine neue linke Partei zu etablieren, die auch tatsächlich schlagkräftig ist und die vor allen Dingen auch gestalten will. Denn es ist ja auch etwas, was Frau Wagenknecht bislang in ihrer politischen Karriere nun nicht gerade ausgezeichnet hat, gestalten zu wollen, nee, sondern sie rennt ja
regierungsfeindlich bis ins Mark.
Genau, und das will sie ja nicht, sondern ihre Hauptaufgabe besteht in der Destruktivität. Deswegen ist das ja auch so fast grandios, dass die mit dem Menschen aus dem Saarland da zusammenlebt, der ja gewissermaßen bis zum Jahr 1998, 99 jemand war, bei allen Dingen, die man ihm nachsagen kann, und ich könnte ihm da viel nachsagen, bei einem kritischen, aber der auf Gestaltung Wert legte, der Lafontaine. Und davon ist er ja dann, als er dann aus der Regierung Fischer, Schröder-Fischer austrat, mit einer schweren Demütigung offenbar und so weiter und so fort, abgekommen, und seitdem hat er ja nichts anderes im Sinn, als destruktiv zu sein. Und bei ihr sehe ich da nichts anderes. Ja. Und insofern, nochmals, muss sich dann ein Großteil des politischen linken Milieus dann auch erstmal davon emanzipieren. Und andere Leute, die in der Linkspartei aktiv waren oder sind, viele sind ja zurzeit gar nicht aktiv, wenn ich so an viele, ich sag mal so, Leute der mittleren Generation denke, ja, also so die, sagen wir mal so zwischen Mitte, Ende 30 und Ende 40 sind. Das ist ja eine sehr interessante, eine sehr reformorientierte, eine sehr, ja, wie soll ich sagen, auch eine sehr offene, demokratieorientierte Generation von PolitikerInnen in der Linkspartei gewesen, von denen sich ja ganz viele zurückgezogen haben oder, ich sag mal so, Versorgungsposten haben, wie Stefan Liebig oder so, ja. Und da könnte man eben andere noch viele andere Namen nennen, die müssten im Prinzip bereit sein, nochmal zurückzukommen. Und
Nima Mufassa würde mir auch noch einfallen.
Ja?
Nima Mufassa, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, weil habe ich auch MDB.
Katja Kipping.
Kipping.
Hier den früheren Senator von Berlin, der hier bei mir um die Ecke wohnt.
Lederer.
Und so.
Klaus Lederer.
Ja, ja, Klaus Lederer.
Wirklich und, ganz, ganz toll. War auch schon mal hier.
Ja, Problem. Und da könnte man viele so eine Namen nennen. Also es gibt schon eine ganze Menge. Aber du brauchst natürlich, wenn du so eine neue, linke, offene, emanzipatorische Partei gründen willst, dann brauchst du halt auch ein paar bekannte Namen. Und das wären so eine bekannten Namen, die eben auch eben über ihr Milieu hinaus wirken, bei allem Parteisprech. Aber weil das natürlich auch immer Leute waren, die auch irgendwie in der linken Sozialdemokratie oder auf der linken Seite der Grünen auch genauso aufgehoben wären, haben aber eine andere Integrationskraft in andere Milieus hinein. Und insofern, die meisten meiner politischen Freunde werden sich jetzt an den Kopf fassen, was ich hier gerade herumfasle. das ist mir aber egal, weil ich davon schon länger fest überzeugt bin, dass uns eine starke, linke, emanzipatorische, freiheitliche Partei fehlt. Mhm. Und dass so eine Leute wie Kipping, wie Lederer, wie Liebig und viele andere, die könnten das meines Erachtens hinbekommen, weil die haben selber keinen Ballast aus der Vergangenheit. Sie ziehen auch nicht diese noch existierenden alten Leute mit hinter sich her, und die haben auch eine politische und gleichzeitig auch eine intellektuelle Kraft, auch junge, neue Leute an sich zu ziehen. Also ich fände das toll.
Und den nimmst du auch ihre Parteizugehörigkeit nicht übel?
Überhaupt nicht. Okay. Überhaupt nicht. Ja, also ja, das, ich meine... Also
wenn du sagst, jeder, der Nazis wählt, macht sich zumindest den Vorwurf schuldig, selber Nazi zu sein, beziehst du das nicht auf die Linkspartei nach dem Motto, jeder, der die Linkspartei wählt, muss sich zumindest den Vorwurf gefallen lassen, er sei Kommunist oder würde Kommunisten unterstützen?
Ich glaube, ich war schon ein Hater der SED vor 1990. Ich sage das mal so ein bisschen ironisch distanziert. Ich habe die SED-PDS, dann die PDS immer abgelehnt. Habe vorhin schon gesagt, auch unter anderem, weil sie es Leuten wie mir unmöglich gemacht hat, links zu sein, weil sie dieses Spektrum nur durch ihre Politik, da waren sie oft gar nicht links, sondern durch ihre bloße Existenz.
Wer hat hier die ganzen Gebäude in Berlin verkauft? Ne? Das war ja auch unter anderem
natürlich
die Linke
zusammen mit den Sozis. Das haben sie sozusagen mir auch unmöglich gemacht. Dann kam es zu dieser Umbenennung in WASG. Es war keine Parteineugründung, wie das immer gerne gesagt wird, sondern die WASG-Mitglieder sind der Linkspartei beigetreten und die PDS hat sich zum gleichen Zeitpunkt in Linkspartei umbenannt. Das kann man sozusagen so im Vereinsregister auch ganz klar nachlesen. Das hat was mit Eigentum zu tun. Dann habe ich aber sehr wohl wahrgenommen, dass vor allen Dingen nachdem Lafontaine aus der Partei raus ist, diese Partei natürlich mehrere Häutungsprozesse schon hinter sich hatte. Ich meine, 1989 waren da 2,3 Millionen Leute drin. Ein Jahr später waren es noch 150.000, also schon alleine deshalb. Und da ist viel passiert. Dann passiert auch programmatisch viel. Das habe ich denen allen nicht geglaubt in den 90er Jahren, weil ich natürlich mir nicht vorstellen konnte, wie aus einer extrem autoritären, aus einer extrem dogmatisch-kommunistischen Partei über Nacht auf einmal so eine bunte Truppe Gysis werden sollte. Das war totaler Quatsch. Dass mein großes Idol Rio Reiser damals darauf reingefallen ist, hat mich sehr geschmerzt. Als die Mauer fiel, waren Tonscheine, Scherbenplatten fast das erste, was ich mir bei 2001 holte. Ich war immer großer Fan von Tonscheine, Scherben. Als er dann dabei Gysi mitmachte, habe ich jahrelang Tonscheine, Scherben nicht mehr hören können, weil das hat mir wirklich körperlich wehgetan. Diese Phase ist Gott sei Dank überwunden. Ich kann das wieder mit Freude hören und habe auch alle Bücher gelesen und so weiter, die dann da seither rauskamen. Und habe dann natürlich diese Häutungs- und Veränderungsprozesse mitbekommen. Es gibt Texte von mir aus den späten 1990er Jahren über das Geschichtsbild der PDS. Da würdest du wahrscheinlich staunen, wie differenziert ich da argumentiere. Mhm. Dass ich mitnichten sage, dass das alles scheiße, sondern ich sage, da können sich die anderen Parteien mal was abschneiden, wie die mit ihrer Vergangenheit umgehen. Das mag mir nicht gefallen, aber immerhin machen die irgendwas. Immerhin geringen die miteinander. Das meiste fiel mir inhaltlich nicht, aber es war so eine gewisse Bewegung drin. Und dann kam ja immer mehr dann diese jüngeren Leute, die ich jetzt schon mehrmals exemplarisch genannt habe. Da habe ich natürlich gesehen, was das wurde. Und ich habe schon 2019 in meinem Buch die Übernahme geschrieben. Die PDS, SED, PDS Linkspartei hat eine große historische Funktion im Prozess der Wiederherstellung der deutschen Einheit gespielt. Eine Rolle, die sie sich nicht ausgesucht hat, die sie aber sehr gut erfüllt hat und die sie auch irgendwann angenommen hat, namentlich über Gysi, den ich auch nicht mag, den ich auch für einen Demagogen halte und auch für jemand, der nicht die Wahrheit sagt und der vor allen Dingen sich um sich selbst kümmert. Ich mag eitle Fatzken nicht, wenn die sozusagen permanent auf diesen Bühnen spielen. Aber die haben diese Rolle angenommen und auch Gysi, die haben nämlich ein großes Wut- und Protestpotenzial Ostdeutschlands an sich gebunden, haben in der Legalität gewissermaßen mit ihnen diese Meckerecken gefüllt und dadurch die Friedlichkeit im Verlauf des Prozesses der Herstellung der deutschen Einheit garantiert. Das ist wirklich eine historische Leistung. Das sage ich vor dem Hintergrund, dass ich selber dafür war, dass man die SED-PDS verbietet, Anfang der 1990er Jahre. Und auch dort habe ich mich, wie in vielen anderen Punkten, später korrigiert und habe gesagt, Gott sei Dank haben sich so eine Jakobiner wie ich nicht durchgesetzt, sondern andere haben gesagt, nee, das machen wir nicht, auch aus rechtlichen Gründen. Und das hat sich im Nachhinein als richtig meines Erachtens herausgestellt, weil man eben dadurch auch kein illegales Milieu geschaffen hat, sondern es war ganz legal und da konnten die sich austoben, konnten gewissermaßen sogar Demokratie spielen und damit üben. Hat vielleicht nicht immer geklappt, aber besser als alles andere. Und insofern habe ich schon lange einen milden Blick auf die Linkspartei, der sich 2022 dann nochmal verdüsterte, nachdem sich der russländische Vernichtungsfeldzug gegen die Ukraine am 24. Februar ausweitete auf das ganze Land und ja da auch trotz irgendwelcher vorstandsten Erklärung, wo dann immer von diesem völkerrechtswidrigen Angriff die Rede ist, wenn ich diese Formulierung schon höre, das ist so eine vorstandste Sache, die geht mir total auf die Ketten, weil so reden nur Leute, die dann mit einem großen Aber kommen, und deswegen geht mir das tierisch auf die Ketten und die Linkspartei hat dann eben überwiegend eben auch dieses Aber bedient. Da bin ich dann wieder ein bisschen habe ich mich geärgert, habe mich dann aber eben über Leute wie Bodo Ramelow, er war ja nicht allein, ihr freut. Und insofern, heute ist die Linkspartei für mich nach wie vor keine Partei, die ich wählen würde. Es ist keine Partei, die irgendetwas im Wesentlichen mit meinen politischen Vorstellungen und Idealen zu tun hat. Aber für mich, um das ganz klar zu sagen, anders als die AfD und anders als BSW, gehört sie für mich zum demokratischen Spektrum der deutschen Parteienlandschaft.
Bedeutet, siehst du aktuell die Chance einer, zumindest vielleicht so einer verbindenden Liste zwischen den frustrierten Grünen und dem, was von der Linkspartei gerade noch so übrig geblieben ist?
Nee, überhaupt nicht.
Nee? Nee, würdest überhaupt du auch nicht begrüßen unter Umständen?
Naja, nee, das sind einfach die grüne Partei ist einfach eher eine Partei, die irgendwo zwischen CDU und SPD feststeckt. Die Linkspartei, und da hört sie ja auch hin, das ist auch ihr, wenn man mal so sagen darf, ihr gesellschaftspolitischer Auftrag, sie steht am linken Rand der SPD. und bedient da etwas und hat da starke Berührungspunkte, aber bei der CDU gibt es eben auch sehr starke bei den Grünen gibt es eben auch sehr starke Berührungspunkte zur CDU und zur SPD, also da gibt es so Überschneidungen und dann gibt es eben einen sehr starken Kern, der gewissermaßen so eigenständig ist und insofern würde ich sagen, die grünen Milieus, die mit der Linkspartei gut könnten, abgesehen mal davon, dass die Linkspartei ja mittlerweile so klein ist, dass man sowieso ein Mikroskop braucht, um die irgendwie zu entdecken, die sind politisch gesehen irrelevant.
Ja. Ich frage mich halt so ein bisschen, gerade weil du sehr explizit forderst, wir bräuchten eine linke, freiheitliche Partei. Beim aktuellen Personal der CDU gruselt es mich, ehrlich gesagt, wenn ich mir dann vorstelle, dass dann die Grünen mit denen irgendwie zusammenarbeiten müssen. Also was für Scheußlichkeiten, die dir dann abbringen werden, die jetzt unbedingt umzusetzen sind. Und ich ganz persönlich, ne, hab's ja vorhin gesagt, ich komme aus einem Hartz-IV-Haushalt, ich habe nicht nur sehr wenig Geld sozusagen eh von zu Hause gehabt, ich konnte mir vor allem auch nichts aufbauen. Also das wird ja alles angerechnet. So, wenn ich da mal Geld verdient habe, so was solche Ferienjobs, ich habe doch früher so also Filmjobs vor allem ganz viel gemacht, habe ich nie irgendwas von gesehen, weil das halt alles dann direkt ans Jobcenter übergeht. Und das habe ich mit Sarah Lee Heinrich insbesondere halt, oder das schätze ich so sehr an ihr, die halt eine ähnliche Biografie hat und unfassbar frustriert ist darüber, dass dieses Thema in der Politik nicht vermittelbar ist. Mhm. Und wirklich halt auch sagt, deswegen trete ich jetzt bei den Grünen aus, weil dieses Milieu ist das scheißegal, wie es halt eben den unteren 10% gerade geht. Und ich glaube auch tatsächlich in der Mehrheitsgesellschaft kein Gefühl dafür da ist, was Armut aktuell in diesem Land bedeutet. Eben halt nicht nur eine gewisse materielle Ungleichheit, sondern eben halt wirklich auch der Anschluss an die Gesellschaft. Na, ich habe es ja vorhin erzählt, ich habe sehr enge Familienverwandte, die ganz, ganz schlimm abgedriftet sind. Und ich würde auch sagen, das ist nicht nur mit finanzieller Ungleichheit so erklärbar, das wäre viel zu simpel, aber es hat definitiv einen ganz, ganz großen Anteil. Wenn man 10 Jahre lang halt weiß, ich kann es nicht in die Oper oder in die Oper sogar geht sogar noch, weil da gibt es dann Sozialtickets und so weiter. Hat man auch nicht immer Bock drauf, sich dann da so öffentlich zu outen als der Arme. Für mich als Schüler auch nicht so cool, weil die Hartz-IV-Kinder kriegen immer die Schulbücher dann von der Schule gestellt und die etwas unsensible Lehrkraft, die gibt die dir dann halt einfach. Sagt so, ach so, du kriegst das ja von der Schule, schön markiert für alle sichtbar. Und diese Frustration über diese Unmöglichkeit der Vermittlung von sozialer Ungleichheit in der Mehrheitsgesellschaft, die sehe ich aktuell mindestens als einen der Haupttreiber dafür, dass auch diese grüne Jugend sich da verabschiedet hat. Und glaube auch, da ist wirklich auch noch Potenzial, also da ist wirklich ein politisches Gewicht, was man noch holen könnte.
Ich höre das alles mit großem Interesse und natürlich auch mit einer gewissen inneren Erschütterung. Ich will hier zwei Dinge dazu sagen. Das eine ist, die Realität sieht so aus, das ist nicht der Idealfall, aber die Realität in der Politik und überhaupt überall sieht so aus, dass fast alle nur Klientelpolitik betreiben. Und das ist ein Riesenproblem. Und das ist, ich habe keine Ahnung davon, aber ich würde mal sagen, auf einer sozialpsychologischen und auf einer mentalen Ebene angesiedelt. Das macht eigentlich niemand wirklich mit Absicht, sondern wir haben alle nur einen Ausblick. So wie das, was du jetzt schilderst, ein Ausschnitt ja auch nur ist. So schildern alle immer nur Ausschnitte und sind, egal wenn man sich auch öffnet für etwas, mental ist man in einer bestimmten Erfahrens- und Erlebnissituation trotzdem vernetzt, sage ich mal. Das ist nicht ein für alle Mal gegeben, das kann man auch verändern und erweitern, aber dazu braucht man in der Regel einschneidende Erlebnisse. Ja, also ich sag mal so, als ich das erste Mal, ich war mehrfach in afrikanischen Ländern und das erste Mal in einem afrikanischen Land war, das war 1993, 94, das hat meine Wahrnehmung der Welt wahnsinnig verändert und zwar auf eine ganz andere Art und Weise, als viele denken. Jetzt nicht, weil ich da so wahnsinnig viel Armut gesehen hätte oder bla bla bla, sondern weil ich in einer Stadt gelandet bin mit dem Flugzeug, die irgendwie so aussah, wie als wenn sie gerade in den USA stehen würde. Und zwar nicht in Südafrika, sondern in Westafrika. Und das ist nämlich eine ganz andere Erfahrung, als wenn ich nur das jetzt gesehen hätte, was ich aus dem Fernsehen kenne, sondern ich sah etwas, worauf ich nicht vorbereitet war, nämlich, ups, sieht da so aus wie bei uns hier.
Ja, und dann fast sogar besser vielleicht.
Ne? Ja, und dann stelle ich auf einmal fest, okay, klar gibt es Differenzen und bla bla bla, ja, aber so. Deswegen kann ich nur sagen, also man sollte seine Weltanschauung auch davon prägen, dass man sich die Welt mal anschaut. Deswegen habe ich ja vorhin auch gesagt, macht mal alle eure Fenster auf und steckt mal den Kopf raus. Ja, und dazu muss man in der Regel heutzutage ja nicht mal mehr seine Wohnung verlassen. Das andere ist aber etwas, was wir ja, ich sag mal so, seit 100 Jahren wissen. Und zwar die berühmte Marienthal-Studie, die erwähne ich oft. Bis Ende der 20er Jahre war das Phänomen von Arbeitslosigkeit und vor allen Dingen von Langzeitarbeitslosigkeit nicht bekannt. Was ja logisch ist, weil in Agrargesellschaften gibt es das nicht, sondern 90% der Gesellschaft waren alle gleich arm, mehr oder weniger, aber hatten den ganzen Tag zu tun. Industrialisierung, bla bla bla, und dann kommt Weltwirtschaftskrise Ende der 20er Jahre und auf einmal gibt es Massenarbeitslosigkeit und aus der entwickelt sich eine Langzeitarbeitslosigkeit. Und da haben Sozialforscher, die heute eben in der Literatur sehr berühmt sind, ich würde mal sagen, eine der berühmtesten Studien überhaupt, die so von der Sozialforschung gemacht wurde, und diese haben gesagt, okay, wir schauen uns mal so ein Dorf an. Was machen die Leute da eigentlich? Denen geht's schlecht, die haben keine Arbeit mehr. Was machen die mit ihrer Zeit? Wie organisieren die sich? Wie engagieren die sich politisch? Wie nehmen die ihre eigenen Interessen in die Hand? Die haben ja Zeit, kann ja alles passieren. Dann sind die da hingefahren, haben sich das also langfristig angeschaut und stellten fest, gar nichts machen die.
Die hängen rum.
Die sind frustriert, die sind depressiv, die haben keine Lust mehr, die sind wütend und die machen gar nichts. Und das ist ich beschäftige mich ja auch mit historischer Protestforschung in verschiedenen Zusammenhängen und da stelle ich eben auch immer fest, und das ist ja nicht mein Befund, sondern das ist ein Befund aus der historischen Protestforschung, protestieren und vor allen Dingen sich auch organisieren, das machen in der Regel diejenigen, die sozial auf festem Grund stehen, die angekommen sind.
Die auch die Zeit dafür haben. Ne? Also
naja, die Zeit hätten ja die anderen auch.
Aber die sozusagen
auch das Selbstbewusstsein haben. Ja, und das sind also zum Beispiel die wichtigsten. Also es gibt immer mal Ausnahmen, vor allen Dingen von Frauen gibt es in der Geschichte dann so Ausnahmen, so Soldatenmütter oder so oder Hungermärsche, das waren dann oft Frauen, weil aus den patriarchalischen Verhältnissen kommt, weil sie sozusagen die zugeschriebene Aufgabe hatten, die Familie satt zu bekommen, dann haben sie sich nicht mehr satt bekommen, haben sich zusammengetan und dann machten sie irgendwas. Das sind aber die politischen Proteste, zum Beispiel im Ersten Weltkrieg, bei bestimmten Dingen, das waren hochqualifizierte Facharbeiter. Auch das sehen wir auch im 19. Jahrhundert. Und das Problem haben wir auch heute. Und deswegen erzähle ich das. Die Linkspartei ist sicherlich heute oder war eine ganze Weile, wie das heute ist, mag ich nicht sagen, weil irgendwie das Wählerpotenzial ja mehr oder weniger komplett weggebrochen ist. Sie war lange Zeit die Partei der Schlechtverdienenden, der Sozial- und Hartz-IV-Empfänger, der Sozialhilfeempfänger, der, wie man das so ein bisschen bösartig sagt, der Abgehängten und so weiter und so fort. Aber in der Partei selbst waren die ja auch nicht organisiert und haben da auch nichts gemacht. Ja? Deswegen gab es ja auch diese Konflikte. Und das ist eben auch heute ein Problem. Deswegen, ich sage das so, weil das, was du eben erzählt hast, auch selber erlebt hast, dass das ein Riesenproblem unserer Gesellschaft ist. Ich meine, wir leben in einem der reichsten Länder der Welt und haben zugleich so eine unfassbare soziale Ungerechtigkeit. Völlig unnötig, weil sich das relativ einfach, muss man wirklich sagen, einfach lösen.
Und vor allem sozusagen von der besitzenden Mehrheitsgesellschaft auch gerne halt mit so Floskeln weggeredet wird, wie, naja, man hätte ja auch mal mehr leisten können.
Genau.
Oder man hätte noch mehr machen können und ich habe es da auch nicht so leicht gehabt. Ich hatte nur ein Erbe von so und so viel.
Ganz klar, ganz klar.
Hast du total keine Solidarität in dem Punkt.
Das ist ganz hart. Das ist wirklich ganz schlimm. Also das sehe ich auch ganz genauso, aber ich wollte eben da so ein bisschen Wasser an den Wein kippen. Das ist auch fast unlösbar.
Die Umverteilung? Oder
nee, die Umverteilung ist ganz einfach lösbar.
Die wäre sehr,
Das, was ich eben versuchte zu beschreiben, dass du sozusagen, dass aus diesen Klientel selber auch eine politische Bewegung entsteht. Also das ist dann eben noch mal was anderes, das eine eine linke, linke emanzipatorische, freiheitliche Partei zu haben und dann aber tatsächlich das so aufstellen zu können, dass dort eben nicht nur AkademikerInnen oder andere Aktivisten mitmachen, die sich um Klima und andere hochwichtige Dinge kümmern, sondern ich sag mal so, die Basisprobleme in die Hand nehmen, weil sie die aus eigener Erfahrung so gut kennen wie sonst niemand. Ja.
Es ist, glaube auch deswegen, wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil sozusagen die Mehrheitsgesellschaft, die dann, ich sag mal, in einem relativen Wohlstand aufgewachsen ist, sofort immer denkt, oh Gott, jetzt geht's hier an mein Geld. Mhm. Und obwohl, ich meine, jedes Steuermodell, was darauf abzielt, umzuverteilen, sagt ja eben ganz klar, nein, genau die Mittelschicht ist es ja eben nicht, sondern halt eben, es reicht tatsächlich schon, wenn wir eben Vermögenssteuern erheben und so weiter. Und trotzdem ist es wahnsinnig frustrierend, dass dieses Thema medial schwer vermittelbar ist. Und ich kann es auch aus eigener Erfahrung auch sagen, auch von vielen, aus vielen Redaktionen, in denen ich schon gearbeitet habe. Es ist ein Problem, wenn du im Journalismus startest und halt klar ist, die nächsten 2 Jahre, wo du jetzt anfängst, wirst du erstmal fast nichts verdienen, weil du unbezahlte oder sehr, sehr schlecht bezahlte zweite Praktika machst. Das heißt, du hast schon eine gewisse Vorauslese, was das Milieu angeht, was da überhaupt reinkommen kann. Ich habe in meiner ganzen Laufbahn, ich glaube, 1,5 Praktika gemacht. 1 unbezahlt beim Tagesspiegel und 1 eine Woche beim SWR. Und da habe ich dann geschmissen, weil die halt davon ausgingen, dass ich jetzt hier Vollzeit arbeite und für 400 Euro im Monat. Und ich irgendwann meinte, nee, sorry, das geht halt nicht. Ich muss jetzt diesen einen Job noch machen. Und das, da war kein wirkliches, bin ich wirklich auf Granit gestoßen, ja, an dem Punkt. Mhm. Und dementsprechend gibt es halt einfach eine, also gerade innerhalb der medialen Bubble, was wirklich eine doch überraschend kleine Bubble ja dann doch auch manchmal ist, da wenig Überzeugung in dem Punkt. Und das Thema wird dann schnell auch mal, wenn man es da mal anbringt, dann auch wieder so weggeschubst, weil es der eigene Bezug einfach nicht so da ist.
Ich kenne das aus der Wissenschaft. Da ist ja die Selbstausbeutung unfassbar. Da werden irgendwelchen Leuten, ich meine, man versucht gegenzusteuern, aber mit fast ausschließlich mit Modellen, die nicht greifen, weil sie genauso ungerecht sind. Da werden irgendwelche Verträge abgeschlossen, irgendwie Drittel der Zeit der Arbeitskraft oder der halbtags und weiß der Teufel was. Aber trotzdem wird wie selbstverständlich erwartet, dass sie natürlich irgendwie nicht 40 Stunden die Woche arbeiten. Ist ja Quatsch, sondern 60 oder 80.
Na und vor allem,
also es ist absurd.
Na und vor allem, wenn das dann nicht klappt mit der beruflichen Karriere in der Wissenschaft, ist man für den Arbeitsmarkt erstmal maximal uninteressant. Absolut. Also man geht ein hohes Risiko da rein. Ich habe um maximal 2 Stunden in der Zeit gebeten, die sind jetzt schon fast um.
Entschuldigung.
Nee, ich entschuldige mich.
Ich dachte, wir haben jetzt die erste Viertelstunde gerade
rum. Ja, das wäre schön. Ich würde tatsächlich einen einzigen Punkt noch mit dir besprechen. Den Rest schenke ich mir. Ich glaube, wir haben aber auch wirklich sehr, sehr viel
durch. Du kannst
doch
alle deine Fragen vorlesen und ich verspreche dir, ich antworte auf keine einzige. Ja,
das finde ich gut. Nee, ich möchte einen Punkt noch nennen. Ich sag mal, dein Buch endet unversöhnlich. Du hast bei uns im Spiegel-Spitzengespräch, wo wir uns ja auch kennengelernt haben, ebenfalls gesagt, du fürchtest dich vor einem neuen staatsautoritären Zeitalter und fürchtest, dass wir viele der liebgewonnenen Freiheiten wieder verlieren werden. Gleichzeitig zitierst du dabei einen polnischen Widerstandsaktivisten, ich habe seinen Namen leider nicht aufgeschrieben, der halt sagt, eigentlich ist es in 89 Jahren verboten, pessimistisch zu sein. Nun bist du es aber und trägst es auch noch offiziell nach außen. Ich sag mal so, das lasse ich nicht durchgehen. Ich will auf gar keinen Fall, dass unser Gespräch jetzt halt so endet. Und nennst aber eben vor allem halt einen starken Punkt für die sehr starke autoritäre Abdriftung des Ostens halt in der fehlenden Demokratie- und Freiheitsschulung, die es eben nach 1990 nicht gab. Jetzt könnte man ja sagen, dann sollten wir eigentlich alle Ressourcen, die wir jetzt gerade hätten, in die nächste ostdeutsche Generation stecken, die gerade da ist. Nun sehen wir fürchterlicherweise, dass der Zuspruch für autoritäre Parteien wie die AfD und auch das BSW bei den jungen Wählergruppen mindestens genauso hoch sind, wenn nicht sogar höher. Hast du mit deinem Pessimismus also recht? Oder ist noch was zu retten?
Wenn es nur Ostdeutschland betreffen würde, dann wäre ich nicht so engagiert. Weißt du, mein Gott, scheiß Ostdeutschland, da leben 12 Millionen Leute. Weißt du, ich meine, in Nordrhein-Westfalen leben 18 Millionen. Also da leben so viele in Ostdeutschland wie in Baden-Württemberg oder wie in Bayern. Also so what, ja. Aber so einfach ist die Sache nicht. Weil ob uns das passt oder nicht, ob man Transatlantiker ist oder US-Hasser, die Mode wird in den USA gemacht. Dort wird entschieden, wie es auch mit uns weitergeht. Dort wird entschieden, wie der Konflikt mit China ausgeht und Taiwan. Dort wird entschieden, wie Russland und Ukraine weitergeht. Dort werden die Weltmärkte entschieden. Dort wird entschieden, wie es mit der NATO weitergeht. Jedes große Problem dieser Welt, wie der Nahostkrieg ausgeht. All das wird in Washington letztendlich durch eine Politik mitentschieden. Die sind nicht immer die Verursacher, wie es behauptet wird, überhaupt nicht. Insbesondere schon gar nicht Ukraine, Russland, um das mal ganz klar zu sagen für alle, die sozusagen mir besonders gern widersprechen und mich besonders scheiße finden. Nein, da ist die USA nicht dran schuld. Aber in vielen anderen Konflikten sind sie natürlich maßgeblich beteiligt. Und ihr künftiges Verhalten wird ganz entscheidend davon abhängen, wie diese Konflikte ausgehen. Und unabhängig davon, wie die Wahlen am 6. November ausgehen zwischen Harris und Trump, in den USA hält die Hälfte der US-amerikanischen Gesellschaft, auch über den 6. November hinaus, unabhängig davon, wie die Wahlen ausgehen, zu Trump, zu einem Mann, der sagt, Haritana dort und dort essen Hunde und Katzen. Also ich meine, und jeder hier weiß, es gibt noch Dutzende, Hunderte weitere absurde Beispiele, die einen normalen Menschen dazu bringen würden, entweder zu lachen, oder zu lachen und zu sagen, naja, den Typ, über den müssen wir ja nicht mehr reden. Ja. Aber er bleibt unangefochten mit 50% der Stimmen gleich auf mit Harris. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden in den berühmten Swing States und am Ende werden es ein paar tausend Stimmen sein, vielleicht ein paar Zehntausend, aber wahrscheinlich eher ein paar Tausend, die darüber entscheiden. Das heißt, das ändert sich an der Situation nichts. Das heißt, das, was in den USA passiert, sehen wir auf kleinerer Ebene eben überall. Wir sehen das in Frankreich mit Marie Le Pen. Wir sehen das praktisch in jedem einzelnen Land. In Ungarn sitzt so ein Verrückter seit Jahr und Tag an der Macht.
In Italien ist das auch schon längst passiert.
In Italien, Meloni hat komischerweise sich ein bisschen anders bisher an der Macht verhalten, als wir es alle erwartet haben, muss man auch mal sagen. Die ganze Entwicklung in England, muss man nichts weiter zu sagen. Dänemark hat das Problem gelöst, indem die dort regierenden Sozialdemokraten mehr oder weniger sozusagen so eine Art AfD-Light geworden sind. Also man kann so durchgehen. Das Einzige, wo mal eine Sache anders lief, war in Polen, dass es da einen demokratischen Backlash gab. Mhm. Eigentlich sieht es überall ganz schön scheiße aus. Ich meine, Portugal war mal so eine Ausnahme.
Ja, das
gab es jetzt aber auch einen kleinen Rückschlag, aber alles im demokratischen.
Schweden hat jetzt auch eine Schwedendemokraten in der Regierung.
In Finnland sitzen Faschisten in der Regierung. Mhm. Ja. Also es ist egal, wo wir hinschauen. Das ist meine Angst, nicht Ostdeutschland. Ostdeutschland ist für mich aber deshalb interessant, weil nach meiner Beobachtung in Ostdeutschland alles immer schneller, radikaler und früher passiert als anderswo. Und dafür gibt es aus meiner Sicht eben einen Grund, einen historischen Grund, weil für all diese Entwicklungen, die wir weltweit, also in der westlichen Welt vor allen Dingen sehen, aber gut, dann gucken wir nach Brasilien. Ich meine, wir gucken nach Argentinien. Also ich meine, da werden Leute gewählt mit einer elektrischen Kettensäge in der Hand, die damit demonstrieren, alles, was da ist, wird weggesäbelt. Wir machen was Neues. Und es geht immer um den autoritären Staat, ja, der da hingesetzt werden soll.
Und das Zeit-Feuilleton schreibt noch einen Lobhudelei-Artikel noch, als er gewählt wird.
Naja, nicht nur Zeit, sondern auch andere, ja. Und und überall gibt es diese Angst vor der Zukunft, diese tiefe Verunsicherung, was wird. Und in so einer Situation treten Kräfte auf, in Deutschland eben AfD und BSW, die diese Angst schüren, die diese Verunsicherung stärker machen, die ganz klare dichotomische Weltbilder in die Welt setzen und sagen, die sind schuld. Ausländer, Migration, die Vasallenregierung Scholz, wie Sarah Wagenknecht das gesagt hat, die ja auch auf der Ebene der Migrationspolitik AfD-Narrative befeuert und vertritt.
Krank ist auch ein sehr beliebtes Wort inzwischen.
Ganz schlimm, diese Pathologisierung, das ist LTI-Sprache, das ist Nazi-Sprech, das ist sozusagen, und die Gesellschaft nimmt das alles hin. Es gibt in Sachsen, gab es einen Funktionär von der Kassenärztlichen Vereinigung, der über die positive Euthanasie fabulierte und so weiter. Also man kann so durchgehen, was man will, dass man irgendwie denkt, okay. Und das, was die Welt so zerrüttet, ist meines Erachtens etwas, was eben welthistorisch neu ist. Diese extreme Schnelligkeit der Entwicklung, die digitale globale Revolution verunmöglicht, um mal so ein unmögliches Wort zu benutzen. Ich hasse dieses Wort, aber in dem Fall stimmt es mal. Verunmöglicht Zukunft. Wir haben keine Zukunftsvorstellungen mehr. Wir wissen nicht mal, was morgen passiert. Weil niemand von uns weiß, wie KI Arbeits- und Gesellschaft durch Arbeitswelt und unsere Gesellschaft verändern wird. Und das führt zu einer hohen Verunsicherung. Und in solchen Zeiten von hohen Verunsicherungen, da sehnt man sich nach einfachen Antworten. Die bieten diese Populisten, diese Extremisten. Und man sucht nach Geländern, die einem Sicherheit geben. Und welches Geländer bietet einem Sicherheit?
Der Blick zurück.
Exakt. Die Geschichte. Weil da konnte ich, egal wie scheiße das war, aber ich wusste, wie ich mich zu bewegen habe. Also es ist ein uraltes menschliches Problem. Und das Besondere in Ostdeutschland ist nicht diese Transformationsüberforderung durch diese digitale globale Revolution, die weltweit ist, sondern es kommt eben noch eins rauf, die bereits erlebte Transformationsüberforderung durch die 1990er Jahren, die allen noch in den Knochen stecken. Also es ist eine doppelte Transformationserfahrung, eine doppelte Transformationsüberforderung und deshalb sitzen sozusagen, ist diese Verunsicherung und diese Angst besonders extrem, die auch an die jungen Leute weitergegeben werden im Osten. Der Osten ist extrem überaltert, der Osten ist extrem übermännlicht. Man weiß das, dass Gesellschaften, in denen es so einen starken Männerüberschuss gibt, dass die zu Extremismus neigen. Das ist auch nichts Ostdeutsch-Spezifisches, sondern das kennt man aus vielen Studien. Ein Großteil der jungen, mobilen Leute aus dem Osten gehen erstmal. Die gehen zu Ausbildungszwecken oder sonst wie ins Ausland oder wenn es auch nur Karlsruhe oder Bonn ist oder so, die gehen jedenfalls weg. Die fehlen. Es sind Millionen Menschen weggegangen.
Ja. Und die vor allem die vor allem nicht mehr wiederkommen. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem.
Viele wollen nicht wiederkommen. Ja, manche kommen wieder und viele kommen wieder und hauen gleich wieder ab. Ja. Das ist einfach so. Also es ist eine komplexe Gemengelage, die mich dazu bringt, ja, wenn ich mir die Welt anschaue, wenn ich mir das anschaue, die Gefahr ist sehr, sehr groß, auch durch die Akteure, die das befördern, dass wir in ein autoritäre Epoche eintreten, dass wir erst am Anfang einer unheilvollen Entwicklung stehen. Aber, und jetzt kommt gewissermaßen mein Aber, ich bin so engagiert in all diesen Debatten seit langem, versuche meine Stimme überall zu erheben und habe auch dieses Buch geschrieben. Mit der einzigen großen Hoffnung, trotz meines pessimistischen Endes, dass mir das eines Tages um die Ohren gefeuert wird und alle sagen, du blöder Spinner, du hast dich so...
Du hast uns alle komplett kirre gemacht.
Du hast dich so geirrt, das ist alles viel besser geworden und wir leben in der... Und dann kann ich nur sagen, so für mich kann ich dann sagen, okay, keiner weiß ja, wer welchen Anteil daran hat, dass es vielleicht nicht so ist, aber ich will mich in dieser Frage... irren.
Ja.
Ich will, dass das nicht so passiert und deswegen bin ich so engagiert und deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben.
Was können, also sagen wir mal, es ist 5:12, aber es ist noch nicht 12. Es ist tatsächlich sogar, im Moment ist es tatsächlich sogar 5:12 in der Realzeit. Was können wir jetzt tun oder ich als Teil der Zivilgesellschaft, um genau das noch zu verhindern?
Also ich glaube, das Erste habe ich vorhin schon gesagt, wir sollten alle freundlicher sein.
Ja. Das haben wir, glaube ich, hier sehr gut hingekriegt.
Das hört sich so komisch an und so unpolitisch, ist es aber überhaupt nicht.
Ich kann dir dazu ein schönes Beispiel nennen, was sehr gut, glaube ich, zeigt, warum Deutsche unfreundlich sind. Ein Freund von mir hat bei einer Hochzeit gesungen mit zwei, drei anderen Freunden, wurden halt angefragt, ey, ihr singt doch im Chor, wollt ihr da nicht mal kommen und hier für unsere Hochzeit singen? Haben sie standesamtlich da geheiratet, es wurde schön gesungen und danach sind die halt selbstverständlich halt noch mit zu dieser Party gegangen und da bis irgendwann die Gastgeberin meinte, ach so, nee, sorry, wir hatten euch jetzt hier eigentlich gar nicht eingeplant. So, das finde ich so ein perfektes Beispiel für diese deutsche Gastfreundschaft, dass man einfach nicht klar davon ausgeht, natürlich seid ihr jetzt hier damit eingeladen. Also und völlig egal, wenn ihr jetzt, also selbst wenn man es vergessen hat, oh Gott, jetzt haben wir vielleicht ein bisschen weniger essen, egal. Und gleichzeitig ein anderes Beispiel, ich habe eine Zeit lang mal einen Job gemacht, wo ich so Geocaching-Touren angeboten habe. Also Leute ein Tablet in die Hand gedrückt haben, sollten die halt so auf dem Alexanderplatz irgendwie rumlatschen. Und das war halt aber zugeschnitten auf Junggesellinnenabschiede, explizit auch wirklich nur für Frauen. Und die drei türkischen Gruppen, die ich da hatte, also deutsch-türkischen Gruppen, haben mich alle komplett selbstverständlich zur Hochzeit eingeladen. So, selbst wenn es vielleicht auch ein bisschen floskelig und einfach aus höflicher Geste und so, ich bin da auch natürlich nicht hin, obwohl ich aber wirklich überlegt hatte, das wäre doch jetzt mal die Gelegenheit. Und da habe ich wirklich gemerkt, ey, das ist so, was Deutsche nicht können. So herzlich willkommen, setz dich hin, mach's dir bequem, willst einen Tee und so weiter. Das geht hier.
Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, was Deutsche nicht können.
Also es ist jetzt sehr generell. Ich will auch hier keinen Volksbegriff nochmal aufmachen.
Abgesehen davon, dass es ja viele Deutsche gibt, die sozusagen nicht im Prenzlauer Berg geboren worden sind oder nicht in Bayreuth oder nicht in Hamburg, sondern die in Accra geboren worden sind oder in Manila oder irgendwie so. Also die unsere bundesdeutsche Gesellschaft ist ja Gott sei Dank viel, viel diverser, als dass es irgendwie nur weiß, männlich und protestantisch wäre oder irgendwie so.
Ja.
Also es ist das, also Freundlichkeit, glaube ich, aber wirklich auch politisch verstanden. Das Zweite, was mir sehr am Herzen liegt, ist, unsere Gesellschaft, das Rückgrat unserer Gesellschaft sind ehrenamtlich tätige Menschen in Vereinen, in allen möglichen Strukturen.
Zivilgesellschaft.
In der Zivilgesellschaft. Ja. Ich wünschte mir, dass wir diese Ehrenamtler viel mehr stützen, viel mehr stärken, wozu eben auch gehört, dass ein konstruktiver Journalismus viel häufiger über sie berichtet, sie viel häufiger ins Zentrum stellt.
Und nicht erst, wenn die Nazis schon vor der Tür stehen.
Nicht erst, wenn die Nazis vor der Tür stehen und nicht erst, wenn die ihre Ämter aufgeben, weil sie nicht mehr können, weil sie alleine gelassen worden sind. Dazu gehört auch, dass ich mir wünsche, dass wir eben nicht über jedes Stöckchen springen, was uns Faschisten, Postkommunisten, Extremisten hinhalten, sondern dass wir als Demokratinnen und als freiheitsliebende Menschen unsere eigenen Themen besetzen, sie füllen und auch programmatisch selbst bestimmen und nicht immer nur diesen Menschenfeinden und den Leuten, die destruktiv unsere Gesellschaft kaputt machen wollen, hinterherrennen. Das halte ich für ganz, ganz wesentlich und dazu gehört auch ein letzter Punkt, der mir sehr wichtig ist und ich glaube, man kann mir wirklich viele Vorwürfe machen, man kann mich auch richtig scheiße finden und man kann mich blöde finden und dumm und alles, aber eins, glaube ich, kann man mir nicht vorwerfen und das ist mir sehr wichtig, dass man Tacheles redet, dass man offen, ehrlich und wahrhaftig redet und dass man auch bereit ist, sich zu korrigieren, dass man sagt, ich habe mich geirrt, okay, passiert, aber wir leben eigentlich in einer Gesellschaft, die Irrtum zulässt, die auch Korrekturen zulässt und die eben nicht dauerhaft und lebenslang ahndet. Und ich wünsche mir eben insbesondere von unseren PolitikerInnen, dass sie aufhören mit diesem Sprech, was ich schon lange nicht mehr ertragen kann, so symbolisch am Wahlabend, ja, lassen Sie mich, bevor ich jetzt erstmal hier auf Ihre Frage antworte, auf die sowieso nie geantwortet wird, meinen Wähler und Wählerinnen und all den vielen, die mir da geholfen haben, danken, ich kann das alles nicht mehr hören. Diese ganzen Phrasen, das ist nicht ehrlich, das ist nicht offen, das ist nicht wahrhaftig. Wir merken das ja auch beim Sport, auch beim Fußball. Selbst wenn wir so bestimmte Typen, ich will jetzt keine Namen nennen, gerade aus dem Fußball nicht, die wir vielleicht manchmal ein bisschen abwegig finden, ein bisschen absurd oder die nerven uns auch manchmal, aber irgendwie reden wir halt über sie. Und irgendwie finden wir sie dann eben doch authentisch und wir finden sie vielleicht nicht immer als besonders klug, aber wir nehmen sie als wahrhaftig wahr und wir nehmen ihnen das ab, was sie sagen. Und das ist wir haben eben ein Glaubwürdigkeitsproblem in der Politik. Natürlich ist ein Glaubwürdigkeitsproblem nicht nur mit Worten zu lösen. Da müssen auch Taten dazu, das ist mir vollkommen klar, aber es müssen eben auch die richtigen Worte sein. Und das ist etwas, was mir im öffentlichen Raum zu oft fehlt, weil es zu viel Rücksichtnahme gibt und worauf wird vor allen Dingen Rücksicht genommen. Und das ist etwas, was ich besonders verabscheue, ich sage das mal so deutlich.
Ja, bitte.
Auf die eigene Karriere. Mhm. Und das hat mit mir nichts zu tun. Ich bin eben ganz anders. Ich bin auch, auch in der Bundesrepublik nicht das geworden, was ich gerne werden wollte. Das ist eben so. Ja. Aber das erklärt eben auch, warum ich diese Rücksichtnahme auf die eigene Karriere, dass man nicht das Falsche sagt, dass man nicht dem Falschen auf den Fuß tritt und so weiter und so fort, das verabscheue ich geradezu. Und bei Politikern, die laut Grundgesetz ja eigentlich nur ihrem Wissen verpflichtet sind, ganz besonders. Deswegen fände ich das übrigens sehr gut, dass man mal eine Diskussion führt über die sozusagen über die Frage, wie viele Mandatszeiten sind eigentlich demokratisch sinnvoll? Ja. Ist es wirklich sinnvoll, dass jemand 50 Jahre im Bundestag sitzt? Oder sollte man nicht darüber nachdenken, dass es vielleicht sinnvoll ist, dass jemand nur zwei Legislaturperioden im Bundestag sitzt? Hätte zum Beispiel auch den Vorteil, dass diese Leute, die dann ausscheiden für eine bestimmte Zeit, eben nicht in einem Dauerwahlkampf sich befinden.
Ja, und vor allem noch andere prägende Eindrücke in ihrem Leben haben. Also gerade jetzt so die neue Generation kennt ja wirklich nur Politik, wo ich dann auch verstehe, dass man nicht zurücktritt, weil es bricht ja dann alles weg. Das berufliche Umfeld bricht weg, das Private bricht dementsprechend auch weg. Man kennt niemanden außerhalb. Und ich glaube, was wir auch wirklich dringend besprechen müssten, ist es sinnvoll, wenn PolitikerInnen in der Spitze wirklich nur 3 bis 4 Stunden schlafen und dann um 5 Uhr morgens schon wieder wach sind, weil der Deutschlandfunk anruft und dann Sitzungen, Klausur und so weiter bis 12 Uhr nachts und dann irgendwann kommt man nach Hause und muss immer noch zwei Berichte lesen und dann geht man wieder geile 3 Stunden pennen.
Das weiß ich jetzt nicht, ob das spezifisch für PolitikerInnen ist. Da würde ich sagen, das ist in der Wirtschaft so, das ist in der Wissenschaft so, das ist in vielen, vielen Bereichen so. Ich meine, wenn du Chefarzt in so einer Klinik bist.
Aber auf den ist dann keine Kamera gerichtet, weißt du?
Das ist richtig. Ich wollte aber auf einen anderen Punkt hinaus, was wirklich ein Riesenproblem ist in der Politik nach wie vor, auch wenn es da besser geworden ist, als es 1969 war. Das ist alles so verdammt familienunfreundlich.
Ja.
Und dadurch, dass es so verdammt familienunfreundlich ist, ziehst du natürlich auch wiederum nur einen spezifischen Persönlichkeitstypus an, beziehungsweise du grenzt von vornherein welche aus. Und wir kennen die Erzählung von einigen wenigen Männern und vor allen Dingen von ganz vielen Frauen, die als junge Personen da reinkamen und dann Kinder bekamen und wie die versuchten, das unter einen Hut zu bekommen mit ihren begrenzten Mitteln und ja fast alle in dieser Phase mehr oder weniger daran scheitern mussten. Ja, und das ist natürlich kann man sagen, okay, ist ja deren persönliches Pech. Nee, ist es eben nicht, weil natürlich deren Perspektiven in der Politik fehlen. Gerade auch in solchen, also fast existenziellen Situationen, daraus kann man nämlich auch viel lernen und ableiten für die Gesellschaft. Wenn mir das schon so geht, als privilegierter Abgeordneter im Bundestag, na, was ist denn eigentlich mit der Lidl-Verkäuferin oder dem Handwerker, der irgendwie da im Kleinbetrieb arbeitet und trotzdem irgendwie für seine Kinder da sein will?
Um zum Ende zu kommen, versprochen, wirklich letzte Frage jetzt. Wann hast du dich das letzte Mal dabei erwischt, Angela Merkel zu vermissen?
Also, naja, ich habe ja zuweilen einen privaten Kontakt zu Angela Merkel.
Ach, Tatsache. Das, da habe ich ja gerade in der Nest
gestoßen. Ja, deswegen habe ich jetzt auch so lange, weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe tolle private politische Gespräche mit ihr geführt, immer wieder mal. Ich schätze sie sehr. Ich glaube, sonst würde sie sich ja mit mir auch nicht unterhalten und sich an mich auch immer wieder erinnern. Wir duzen uns sogar.
Ach, wie schön.
Dass sie jetzt mich auch nicht so völlig abwegig findet und so völlig dämlich. Also insofern, ich habe einen großen Respekt vor ihr. Sie hat eine beeindruckende Lebensleistung, eine beeindruckende politische Leistung. Das ist, steht für mich außer Frage. Ich habe auch tolle Dinge von ihr erfahren können, so, was so hinter den Kulissen sich teilweise abspielt, vor allen Dingen auf der weltpolitischen Ebene. Ich fand ihre Politik gegenüber Putin und Russland nie richtig, fand auch ihre sozusagen andere Dinge, also international vor allen Dingen eben ihre Osteuropa-Politik nicht immer richtig. Hab auch mal sehr lange intensiv mit ihr nach der Ausweitung des russischen Vernichtungsfeldzuges gegen die Ukraine mit ihr mal eine halbe Nacht darüber diskutiert. Ich bin sehr auf ihr großes Buch gespannt.
Ja,
in der Tat. Ich werde das auch rezensieren. Wenn ich ihr hätte etwas raten können, dann hätte ich gesagt, lass die Finger davon. Du hast das nicht nötig, ein Buch zu schreiben. Es wird dir um die Ohren fliegen. Ich bin mir da auch ziemlich sicher.
Kommt drauf an, wie ehrlich sie da schreibt.
Das ist in dem Falle, die hat so eine Fallhöhe.
Ja.
Die muss natürlich, das, was ich vorhin sagte, trifft auf so eine Person nicht immer zu. Die kann nicht immer nur schreiben, was sie gerade denkt, sondern die muss auch mal davon ausgehen, selbst bei ihr, obwohl sie jetzt raus ist aus dem aktiven politischen Geschäft, kann so etwas enorme eruptive Erschütterungen nach sich ziehen. Natürlich noch anders wäre sie noch im Amt. Aber sie wird am Ende des Tages, das deutet sich ja an durch wenige öffentliche Statements, sie wird ihre alte Russlandpolitik und ihre Politik gegenüber der Ukraine, Minsk 1, 2, 2008, Georgien, Krieg und so weiter, sie wird das alles verteidigen, als alternativlos hinstellen. Das wird eine heftige Debatte hervorrufen. Sie wird die Flanken öffnen, dass man ihr irgendwie alles in die Schuhe schiebt, was ich nicht richtig finde, was ich unfair finde. Sie hat damals den Mainstream vertreten und zwar nicht nur in Deutschland. Es gab ganz wenige Leute, und die kenne ich, weil ich das eben auch schon damals anders gesehen habe, vor 20 Jahren, weil ich eben aus einem anderen Milieu komme, sondern sie hat das so vertreten und so Politik gemacht, wie das eben auch Washington gesehen hat und wie das in weiten Teilen Westeuropas eingeschätzt wurde. Es gab immer die große Differenz zu den baltischen Staaten und zu Polen. Das ist klar. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich hätte ihr gewünscht, dass sie schon auf die letzte Legislaturperiode, als sie noch Kanzlerin war, verzichtet hätte. Sie hat letztendlich den Fehler gemacht, den viele große PolitikerInnen machen, auch in der Demokratie, dass sie versäumen, ihre NachfolgerInnen wirklich so aufzubauen, dass es echte NachfolgerInnen werden können. Und das hat sie nicht gemacht.
Weil sie jetzt versucht mit dem Karrenbauer, was nun ja, wirklich kläglich gescheitert ist.
Das war nun irgendwie auch absehbar. Ja, ich meine, klar, man steckt da nicht drin. Die kannte die natürlich besser als wir alle und so weiter. Aber von der Ferne sah das ja irgendwie jetzt nicht so aus, dass man sagt, das ist ein erfolgsversprechendes Projekt. Und ich würde sagen, da hätte ich ihr gewünscht, dass sie da hätte schon in den Sack hauen können, weil Demokratie lebt eben auch vom Wechsel und vom Wandel und so. Und das, ja, das waren eben dann vielleicht auch eine Legislaturperiode zu viel. Ja. Und, aber nochmal, also ich vermisse sie nicht in der aktiven Politik. Das wäre auch Quatsch, wenn das jemand sagen würde. Das, was wir in der CDU gerade erleben, das, was Merz und Söhler mit der CSU, was die da so abziehen, das richtet sich ja scheinbar gegen die Grünen. Tatsächlich richtet sich das ja eher so gegen Wüst und Daniel. Und das sind ja wiederum Merkel-Leute. Also das muss man ja auch einfach mal so ganz klar sehen. Das ist ja auch offenkundig. Aber jedenfalls, ja, also politisch vermisse ich sie nicht. Aber natürlich wenn man sich so manche Debatte anschaut, wenn man sich so manche Aufgeregtheit anschaut, dann wird man schon sagen, naja, da fehlt dann vielleicht doch so eine ausgleichende, ruhige Frau wie Merkel, die sich auch von dieser ganzen Männerriege nicht so aus der Fassung bringen lässt. Ich meine, erinnere dich mal daran, wie sie auf dem CSU-Parteitag minutenlang neben dem Seehofer da stand, der sie zurechtwies, wie so eine dumme Person. Das hätte sich kaum jemand sozusagen hätte das ertragen. Und sie stand da, hörte sich das an und hat dadurch eine unfassbare Größe bewiesen und hat den durch ihr bloßes Stehen dort so klein gemacht, dass der praktisch wahrscheinlich das bis heute nicht verstanden hat. Aber das ist die Realität. Und insofern der Typus, dieser Typus Merkel, da würde ich schon sagen, ja, der fehlt.
Mir ist ehrlich gesagt auch erst vor kurzem bewusst geworden, was sie alles zurückgehalten hat dort in dieser CDU. Und das habe ich vielleicht damals auch als junger, aufmüpfiger Linker dann so nicht gesehen oder sehen wollen. Und gleichzeitig fürchte ich auch, dass wir in der Rückblick dann doch feststellen werden, oh, in der Zeit hätte man echt ganz schön viel machen können, was jetzt nicht mehr geht oder nicht mehr so einfach geht. Aber ja, ich glaube, wenn gerade jetzt Leute in meinem Alter sehnsuchtsvoll auf Merkel blicken, dann halt eher auf diese Ruhe, die es damals genau. halt auch in der Politik gab. Und die jetzt halt komplett weg ist.
Ja, und auch, ich meine, man kann wirklich ein großer Gegner der Politik von Merkel sein, aber niemand kann ihr absprechen, nicht nur ihre Ruhe, sondern auch ihre Intelligenz.
Ja.
Ja, also sozusagen auch dieses.
Und ihr Humor. Ich habe häufiger gehört, dass sie einen wahnsinnig trockenen Humor hat, der aber in der Öffentlichkeit selten durchgekommen ist.
Naja, klar, weil sie da sozusagen da ja so sehr versuchte, sehr eben so aufzutreten, wie sie aufgetreten ist. Aber na klar, ich meine, hochintelligente Menschen haben in der Regel auch einen ziemlich speziellen Humor. Und den hat sie eben zweifellos auch und weißt du, was bei ihr auch noch ganz wichtig ist? Egal wie man zu ihr steht und so, ja, ich stehe positiv zu ihr, aber niemand kann ihr unterstellen, dass sie etwas macht für ihr eigenes Fortkommen. Ja. Dass sie irgendwie auch nur ein Ansatz von korrupt sein könnte. Ja. Ja? Und das ist natürlich auch, das ist eben kein Wert an sich, sondern ist eine ich meine, ich sage nur Cum-Ex. Und ich meine, so können wir fast jeden durchgehen und bei jedem hängt so eine Geschichte dran, die eben auch als Person fragwürdig erscheinen lassen. Ja, und das ist,
ich sage nur BlackRock. Also ich bin sehr gespannt, was wir alles bei Friedrich Merz noch so ausgraben werden.
Absolut. Also, bei dem gibt es ja noch viele andere Sachen.
Und er reagiert sehr, sehr empfindlich drauf, wenn man ihn auf seine BlackRock-Zeit anspricht. Das mag er gar nicht.
Ja, und da ist natürlich, ist eben auch so ein, das ist eben auch wirklich was Krasses, was die Merkel da hat. Ja, dass die eben, die stand da für ihre Sache, die muss man nicht teilen, aber niemand kann dir unterstellen, dass sie etwas gemacht hat für ihre eigene Tasche, für ihr eigenes Fortkommen, für was auch immer. Das ist schon toll.
Das allerletzte Bild, mit dem ich dich und dann natürlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer in die Freiheit aus diesem Podcast heraus zumindest entlassen möchte, geht immer mal bei YouTube ein, Merkel, Gröhe, Flagge. Du weißt wahrscheinlich, worauf ich anspiele. Ich glaube, meines war 2013 über 40% für die CDU. Mega Partystimmung im Konrad-Adenauer-Haus. Es tut immer ein bisschen weh, Konservativen beim Partymachen zuzugucken. Und Hermann Gröhe ist im Moment so mitgenommen, dass er halt, ach komm, ich nehme jetzt mal diese kleine Deutschlandflagge und wähle so ein bisschen mit der rum. Und dann kommt Angela Merkel und macht so, nee, und nimmt ihm die Flagge ab. Und ich denke manchmal so im Rückblick so, ach ja, das war schon ein guter Moment.
Aber ich sag dir mal eins, ja?
Ja.
Ich habe das nie verstanden.
Nee?
Ich habe nie verstanden, und das sage ich als jemand, der noch nie in seinem Leben eine Flagge geschwenkt hat, egal welcher. Ich habe das nie verstanden, dass die ihm diese Fahne aus der Hand genommen hat.
Ich glaube, sie mochte diesen Look tatsächlich nicht.
Nee, sie so, mochte
das Flagge schwenkenden konservativen Mannes.
So, ja, aber das ist irgendwie.
Sie hat sich da sehr unbeliebt gemacht.
Naja, deswegen, bei vielen, ne? ich frag mich wirklich immer, was ist da wirklich passiert? Ja, also ich meine, wie gesagt, der hat ihr die ja nicht in die Hand drücken gesagt, sondern sie hat dem die aus der Hand genommen und der musste die da irgendwie wegpacken. Ich hab das nie verstanden. Ich meine, die CDU hat die Deutschlandfahne in ihren Symbolen und sonst was drin. Aber gut, na klar, ich fand das in dem Moment auch tierisch lustig.
Und lustig ist es auf jeden Fall.
Und dachte irgendwie, wow, das ist ja mal eine Kanzlerin, die eigene Fahne versteckt. Dahinter steht aber natürlich auch etwas, ich war ja mal in so einer Regierungskommission, die von der Merkel berufen wurde, 2019, 20, 30 Jahre Einheit, 30 Jahre Revolution. Und da ging es auch so darum, was machen wir? Also, wie kriegen wir eine bessere Stimmung hin und bla 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 bla. Dann kam Corona und sowieso war alles zu Ende. Aber da ging es eben auch um die Frage, die hat Thomas de Maizière immer wieder in die Diskussion geworfen. Wir dürfen den Extremisten die Symbole Deutschlands nicht überlassen. Ja? Und das irgendwie, klar, ich fremdel auch damit, ja, ich, Nationalhymnen finde ich scheiße, ich finde überhaupt Nationalsymbole irgendwie, das ist alles nicht mein Ding, komme ich aus einer anderen Sozialisation, aber ich, und zumal die meisten Nationalhymnen, nicht unsere übrigens, jedenfalls nicht die dritte Stufe, die meisten sind ja ganz schreckliche Texte, das ist ja bei unseren nicht mal so, sondern die hat ja noch eine positive Aussage. Aber ich mag das trotzdem, dieses ganze nationale Zeug nicht so. Aber ich habe den Messiaen immer sehr gut verstanden, weil er sagte, eigentlich müssen Demokraten und gerade die 48er Fahne, was ja unsere Deutschlandfahne ist, sich wieder aneignen. Wir dürfen denen das nicht überlassen. Ja? Und vor dem Hintergrund habe ich dann auch nochmal über diese Szene mit der Merkel danach gedacht und dachte, ja, irgendwie verstehe ich das auch nicht so richtig. Aber vielleicht frage ich sie mal irgendwann, wenn mir sich wieder die Gelegenheit bietet und was das eigentlich genau sollte.
Lass gerne einen lieben Gruß da, und wenn sie Lust hat, in den Republika-Podcast zu kommen, würde ich mich natürlich extrem darüber freuen. Auch wenn das ja bis heute immer so ein bisschen ein Problem ist, ihr Zugang zur Presse. Eko, ich möchte enden mit einem Gedicht. Ich habe es ja vorhin schon einmal anzitiert. Peter Hacks, den du über alle Maßen schätzt, soweit ich weiß, hat ein Gedicht geschrieben, ich meine 98, 99. Es heißt tatsächlich sogar einfach nur die Mauer. Und ich finde, am Tag nach der deutschen Einheit kann man das schon mal zitieren. Wer kann die Pyramiden überstrahlen? Den Kreml, Sanssouci, den Tower. Von allen Schlössern, Burgen, Kathedralen. Der Erdenwunder schönstes war die Mauer. Mit ihren schmucken Türmen, festen Toren. Ich glaube, ich habe mein Herz an sie verloren.
Was für ein Arschloch.
Wundervoll. Wir beenden diesen Podcast mit einem Kraftausdruck. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs fleißige Durchhalten. Das ist etwas dezent länger geworden als für gewöhnlich. Denkt bitte mal dran, der Respublika-Podcast ist ein Privatprojekt von mir. Ich freue mich, wenn ihr mich regelmäßig oder auch einmalig finanziell unterstützt. Das findet ihr alles auf www.gaebler.blog. Folgt Eko bei Twitter und auch bei Instagram, glaube ich, bist du eher vertreten.
Facebook,
also ist alles möglich. Alles ist da. Threads auch schon.
Bei Blue Sky.
Blue Sky, ja, stimmt, das ist leider so ein bisschen raus. Und vor allem lest sein Buch und lest auch das davor, was ich leider noch nicht getan habe.
Lest alle Bücher.
Lest aber alle Bücher. Lest generell.
Macht irgendwie alles dafür, dass ich irgendwie auch mal in Urlaub fahren kann.
Lieber Eko, ich danke dir fürs Gespräch.
Ich danke dir sehr herzlich. Danke.
Dann sind wir mal gespannt, wo sind wir? Bei 2 Stunden und 8 großer Gott.